Marco.
Ja, Yves?
Weißt du, was uns beiden häufig vorgeworfen wird in diesem YouTube-Space?
Dass wir alles hassen oder alles feiern.
Ja, dass wir zu krasse Meckerfritzen sind.
Ja, oder wir feiern alles, weil wir bezahlt worden sind.
Mir wird häufiger unterstellt, dass ich ein Meckerfritze bin.
Aber liegt das an dir oder?
Nee, das Krasse ist, Chor, ich habe zum Beispiel letzte Woche 5 Videos veveröffentlicht und alle 5 waren positiv. Ja? Mhm. Dann bringe ich ein negatives, natürlich magst du das wieder mal nicht, du Meckerfritze, du magst überhaupt was? Und ich habe gerade 5 Videos in Folge gebracht, die alle nichts als Positivität waren. So, aber das interessiert halt die Leute auch gar nicht.
Aber antwortest du das dann auch?
Manchmal ja, manchmal denke ich mir.
Ich mache das auch manchmal und ich finde das interessant, weil das ja dann ein Fakt ist. Ne? Wenn ich jetzt sage, von den letzten 10 Videos waren jetzt 8 positiv und du sagst, ich fasse alles, das stimmt ja offensichtlich nicht.
Es stimmt so
selbst
krass.
Selbst dann nicht. Rudern Leute nicht zurück, das ist so
ja,
krass.
Ja, klar, die rudern nicht zurück, aber das Ding ist, wenn es um das ganz moderne Blockbuster-Kino geht, kann man mir das schon vielleicht irgendwo unterstellen, wenn es um Franchises geht und so weiter. Aber es kommt ja nicht von irgendwo, ich gucke ja nicht die Filme, um sie nicht zu mögen. Ja.
Aber auch das stimmt ja nicht. Also du hast ja auch viele Marvel-Sachen gemocht, nur jetzt
ja,
in Phase
genau.
5, in der viele Fans alles nicht mögen.
Ja.
Hast du viel mehr. Aber du hast ja trotzdem so kleine Tentpoles gehabt. Du mochtest sehr gerne No Way Home. Du
ich mochte No Way
Guardians
Home.
Of Galaxy Volume 3.
Ich bin einer der wenigen, der Doctor Strange 2 verteidigt. Ich finde den extrem spaßig. Ich mochte Deadpool und Wolverine wesentlich mehr als viele da draußen. Mhm. Also ich mag schon richtig viel Zeugs. So, und auch beim DCEU, okay, ich mochte Black Adam wirklich dolle nicht.
Keiner
okay. So, und ich mochte Morbius nicht bei und diese, ich kann mit diesem spiderlosen Spider-Verse nichts anfangen. Okay.
Aber bist ja nicht der Einzige.
Ja, und diese Disney Live-Action-Remakes, die sind nun mal, es sind für mich halt auch, weißt du, es gibt so viele Dramen jedes Mal um die, aber für mich ist halt das Schlimmste, dass die so eine kreative Bankrotterklärung sind. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich dafür ein Kinoticket löse, habe ich gerade das zweite Mal für den gleichen Film bezahlt, den ich schon mal geguckt habe.
Was da mitschwingt, warum man dann diese Sachen besonders sehr nicht mag, hat ja damit zu tun, weil man so Fan ist von denen, die es gemacht haben.
Genau. Und ich wünschte mir halt, dass die wieder zurückkehren, um dieses kreative Powerhouse zu sein. Weißt du, das waren halt krasse Wegweiser im Animationsbereich. Und generell, wenn es darum ging, fantasievolle Geschichten auf die Leinwand zu bannen und jetzt so einen, ja, hingeschissenen Abklatsch zu machen. Und ich weiß, alle werden sich jetzt einschießen auf meinem Schneewittchen-Video. Aber es ist ja nicht so, als mochte ich die davor. So.
Aber wird man sich drauf einschießen, dass der Film hat doch nur schlechte Reviews gekriegt?
Nicht nur, nee.
Wer denn nicht, muss ich da fragen.
Aber er ist jetzt für mich auch nicht das Schlechteste auf der Welt. So, weißt du, also ich habe schon schlechtere Filme gesehen, auch in den letzten 2 Jahren. Also ist das der schlechteste Film des gesamten Jahres? Ich glaube nicht, wird er es auf die Flop 10 schaffen? Ich denke schon. Aber gibt auch Schlechteres als das. Aber das Ding ist halt, ich will halt mehr davon. Und ich will, ehrlich gesagt, weniger von diesen Live-Action-Remakes. Was ich halt so komisch finde, ist, dass Lilo und Stitch, da ist jetzt ein Trailer veröffentlicht worden, und der kriegt ganz viel Liebe. Mhm. Ich stehe genauso dazu wie zu Schneewittchen. Weil ich habe den Trailer gesehen und es ist Beat für Beat. Beat für Beat. Der Klassiker, den ich sehr liebe. So, mir sind die Casting-Entscheidungen relativ scheißegal, aber ich sehe es nicht ein, nochmal Geld zu zahlen für einen Film, den ich kenne und liebe und deren Animationsform einfach wundervoll ist. Weil Lilo und Stitch, finde ich, ist ein ganz toller Film. Ich mag den total gerne. Und ja, sie machen ihn jetzt einfach 1:1 nochmal. 1:1!
Ja.
Also, das ist so krass. Das zieht bei manchen dieser Dinger immer noch und bei manchen nicht. Aber worauf ich ja eigentlich hinaus will...
Das habe ich dich gerade fragen wollen nach 5 Minuten. Worauf willst du eigentlich hinaus?
Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, Marco der Meckerfritze und Yves der Meckerfritze meckern ja nur, wenn sie wirklich was nicht mögen. Aber es gibt sogar Filme, die kritisch nicht gut bewertet sind, die wir aber richtig dolle lieben. Ja, und darum geht es heute. Denn heute sprechen wir über die 10 unterschätztesten Filme aller Zeiten. Ich habe sogar ein Video gemacht mit 20 dieser Filme. Ich habe jetzt andere reingepackt, weil ich wollte nicht einfach nur wiederholen, was ich im Video gesagt habe. Das heißt, ich habe sehr aufgepasst. Ein paar davon waren in meiner Liste, ein paar nicht. Und wir müssen auch ganz kurz erklären, weil ich es dir erklärt habe, was unterschätzt ist. Weil Marco kam so mit Sachen, erstens, wo ich gesagt habe, aber magst du den wirklich? Nee, ist ein Guilty Pleasure. Ich so, ja, aber dann ist es doch ein Guilty Pleasure. Guilty Pleasure ist ein Film, von dem wir beide wissen, der ist schlecht, aber der macht was mit uns. So wie The Room. The Room macht was für mich. Twilight macht was für dich aus irgendeinem Grund. Und dann ging es darum, du hattest dann ein paar Filme genannt, die im Boxoffice nicht so geil performt haben oder über die für dich zu wenige Leute reden. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, dann sind das Kultfilme. Aber wenn sie gute Kritiken hatten durch die Bank weg durch, sind sie ja nicht underrated in der Hinsicht. Genau. Sie sind overlooked.
Ja, und schon habe ich meine halbe Liste überarbeiten müssen. Yeah, du hast aber recht.
Weil wenn es um Overlooked geht, also für mich ist ja einer der Filme, den ich ganz toll finde, der von Jahr zu Jahr mehr an Popularität gewinnt und ein Kulthit ist, ist Trick or Treat. Aber als der rausgekommen ist, hat der nicht mal einen Kinorelease gekriegt, weißt du? Aber die Kritiken waren schon von Anfang an positiv. Aber der war halt so eine das war eine Perle, die zu wenig Leute gesehen haben.
Wobei ich sagen würde schon noch, auch in dieser Liste sind durchaus Filme, die haben okay bis gute, bis sehr gute, vielleicht sogar Kritiken gekriegt, aber die sind trotzdem underrated.
Ja, yeah, das gibt's ja trotzdem.
Also das haben wir schon, ja.
Es gibt ja Filme, wo Leute sagen, ja, der ist ganz nett und wir sagen, die sind großartig. Mhm. So. Oder in meinem Fall, es gibt einen Film, wo kollektiv alle der Meinung sind, der ist hart scheiße. Und ich finde den ganz gut. Ich finde den kein Meisterwerk, aber ich finde den ganz gut. Und deswegen muss der auch bei der Liste landen.
Und nochmal anders als bei den Guilty Pleasures, auch sowas wie Twilight, wir finden das ja scheiße. Aber wir können das wie The Room mit einem Genuss gucken. Und das ist eine völlig andere Ebene, die so ein Film aufmachen kann. Deswegen möchte ich euch auch nochmal verweisen auf unseren Podcast, die Top 10 Guilty Pleasures von uns. Mm. Das ist sogar eine unserer lustigeren Folgen. Was
ja, das war wirklich sehr lustig. Das war auch eine der Episoden, wo du in Berlin warst. Und das mag ich ja sowieso ganz gerne, wenn wir so zusammen wirklich nebeneinander sitzen. Und ich war auch ein großer Fan von unserem Podcast in meiner Küche.
Aber den haben wir nicht mit Video aufgenommen. Die Guilty Pleasures schon. Das findet ihr sogar auf unseren YouTube-Kanälen. Zweigeteilt. Genau. Also die ersten 5 bei dir oder bei mir. Die anderen 5 bei dir oder bei mir. Ich weiß es nicht mehr. Schaut da gerne mal rein. Aber hier reden wir über die Top 10 meist unterschätzten Filme aller Zeiten. Zumindest ist es so unser Bauchgefühl. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein richtiges Ranking ist, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich habe es schon versucht zu ranken, aber ich kann mir locker vorstellen, dass man irgendwann einen zweiten Teil dieses Podcasts macht und dann noch mal 5 underrated Filme hat, so als Filmempfehlung.
Ja, also wir könnten das ja schon fast zu einer Reihe machen. Mhm. Also rein theoretisch ist es so wie Potpourri. Wir könnten regelmäßig über underrated Filme sprechen und ich wäre dafür auch voll zu haben, muss ich sagen. Also schreibt uns da auch gerne mal, wollt ihr mehr derartige Podcasts haben? Weil jeder hat jetzt 5 mitgebracht, aber ich wette, wir können da 50 und so weiter bringen. Und im Gegenzug dazu können wir das auch mit Overrated machen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass das zu einer Reihe wird, lasst uns das wissen.
Ja, zum Beispiel auf Instagram können wir ja ein Posting zu dieser Podcast-Folge machen. Da könnt ihr dann gerne drunter antworten, ob ihr auch die Overrated-Filme gerne habt. Oder falls wir es im Community-Post auf unserem YouTube-Channel machen, dann macht halt das. So, aber jetzt, that being said, hier bei Nerd und Kultur über die 10 meist unterschätzten Filme vorläufig aller Zeiten. Du hast eine Nummer 5 ausgewählt, die ich nicht mal kannte. Ja. Ich habe noch nie von diesem Film gehört. Ich habe hier gerade den IMDb-Eintrag auf, nur um noch mal zu, damit ich Bilder zu diesem Film habe. Ich kenne zumindest die Darsteller. Erzähl mal.
Das ist Idle Hands, zu Deutsch die Killerhand. Das ist ein Film, der übrigens erst seit 3 Jahren in Deutschland das erste Mal auf Blu-ray zur Verfügung ist und dafür in so einem Mediabook. Ich habe dafür, ich glaube, 30 Euro hingeblättert, war es mir wert. Mhm. Ist ein Kultfilm, ist ein absoluter Kultfilm, der vernichtende Kritiken bekommen hat, als er rausgekommen ist. Was mich total schockiert hat, weil ich mochte den schon von Sekunde 1. Das ist ein 1999 Film, ja, der wirklich so diesen Spirit hat von American Pie.
Ach so.
Also
deswegen ist, Seth Green, ne?
Ja, also er hat diesen Spät-90er Humor, aber halt auch R-rated Humor. Ich vermisse sowas so ein bisschen, ja. Und auch von der Musik her war er sehr spät 90er.
Kurze Frage, war American Pie überhaupt R-rated? Also jetzt mal eine Frage, ich weiß es gar nicht.
Ja, ja, weil du siehst Nacktheit und du hörst andauernd Fuck.
Oh, warte mal, kann es sein, dass es 2 Schnittfassungen gibt in Deutschland?
Nee, die waren immer nackt.
Die waren immer nackt, okay. Ich weiß echt nicht mehr. In meinem Kopf war das so harmlos, American.
Ich habe das nie vergessen, wie Shannon Elizabeth sich in Jason Biggs Zimmer ausgezogen hat. Und ich werde es nie vergessen.
Ja, okay.
Nadia, die Austauschschülerin.
Ja, ja, ich weiß. Ich will das nicht weiter kommentieren. Das ist. So.
Okay, na ja,
schön, dass du das nie vergessen hast. Good for you.
Good for you.
Wie der große Christian Bale gesagt hat.
Worum geht es in Islands? Erstmal der Cast. Er besteht aus Größen wie Devin Sawa, den viele noch kennen dürften aus dem Eminem-Musikvideo Stan. Mhm. Ja, da war er nämlich die Hauptrolle. Dann haben wir Seth Green und wir haben den Typen, der Foggy Nelson spielt bei Daredevil.
Ach, Alden Hansen ist das?
Genau.
Ich wusste gar nicht, dass er so heißt. Ich sehe es ja nur gerade auf IMDb.
Und Jessica Alba. Und ja, in dem Film geht es um Folgendes. Wir haben da so einen Stoner-Loser gespielt von
Seth Green wahrscheinlich.
Na, ja, auch. Nein? Aber der Schlimmste ist tatsächlich unsere Hauptfigur. Und das ist Tobias, gespielt von Devin Sawa. Okay. Das heißt Anton, sorry, Anton.
Anton Tobias. Aber wer ist Devin Sawa? Kann ich diesen Schauspieler?
Ja, wenn du das Musikvideo kennst von Eminem Stan.
Nee.
Mit diesem Hardcore-Fan, der ihm immer diesen Brief schreibt? Mit Dido?
Kann mich nicht erinnern.
Nein?
Nee, ich kann mich nicht erinnern. Ich bin bei Eminem Musikvideos, das ist ein Blindspot von mir.
Krass. Naja, auf jeden Fall, Anton ist so ein Stoner, der eigentlich den ganzen Tag immer nur zu Hause hockt, kifft und Fernseher schaut. Mhm. Ja? Und eines Tages checkt er, seine Eltern sind ja gar nicht mehr da, wo sind denn die? Und seine beiden Kifferfreunde hier, Foggy und Seth Green, um die Ecke, mit denen hängt er halt auch ab und zu ab. Mhm. Und es stellt sich sehr schnell raus, seine Eltern wurden bestialisch ermordet.
Was? Ja?
Also von Anton, ja.
Ja.
Und die wurden ermordet von, und jetzt halte ich fest, von Antons Hand. Und er war zu bekifft, um zu checken, dass seine Hand vom Teufel besessen ist. Aha. Ja. Und jetzt weiß er, dass er eine bösartige Hand hat. Aha. Und er probiert, gegen diese Hand anzukämpfen. Erstens haben wir hier ein derartig geiles physisches Schauspiel. Wenn er sich seine Hand stellt, er channelt wirklich seinen inneren Bruce Campbell aus Evil Dead 2.
Ich wollte gerade sagen, da hat jemand Evil Dead 2 gesehen und gedacht, lass uns einen ganzen Film nur darüber machen.
Ja, aber wie geil er das macht. Und ab einem gewissen Punkt trennt er sich von dieser Hand oder trennt sich diese Hand ab und die Hand macht weiter. Und jetzt haben wir einen Slasher-Killer, der eine Hand ist von einem Kiffer. Und das Beste ist, das verrät auch schon der Trailer, als er seine Hand nicht kontrolliert hat, killt er seine 2 besten Freunde. Also Seth Green und Foggy. Ich nenne die mal Foggy. Ja? Mhm. Aber sie bleiben nicht tot. Sie kommen zurück als Zombies. Und die Begründung dafür ist, sie sagen, ja, also wir waren da halt tot und haben da so ein Licht am Ende des Tunnels gesehen, aber das war uns viel zu weit weg. Und deswegen kommen sie zurück in die Welt der Lebenden, weil sie einfach selbst im Himmel so krass Stoner waren. Mhm. Und die helfen, wollen ihm jetzt helfen, diese Hand zu kriegen, während er noch einen Crush hat auf Jessica Alba. Mhm. Und der Film ist herrlich drüber. Der Humor sitzt überraschend gut. Er ist blutig. Und er hat halt diesen ultimativen 90s, Spät-90s-Style. Ich habe den Film letzten Oktober einem Kumpel von mir gezeigt, der den nie gesehen hatte. Mhm. Ja, und das Krasse ist, während er ihn geguckt hatte, wurde er nostalgisch, ohne den Film je gesehen zu haben. Weil der halt wirklich so in eine Reihe passt mit American Pie, mit ein bisschen Scream, so mit all diesen Filmen, die um diese Zeit rausgekommen sind. Und ich sag's euch, wie es ist, der Film macht unfassbar viel Spaß. Der dauert wirklich nur 92 Minuten. Ich finde, das Schlechteste am Film ist tatsächlich die Posterkampagne. Die sieht echt scheiße aus.
Das sieht so schlimm aus. Ich hab's gerade vor mir. Also ich sehe hier das Cover. Mein Gott, wer hat das denn gemacht?
Ja, also das Cover ist richtig scheiße. Aber mittlerweile gab es sogar schon Public Viewings von dem Film, wo Seth Green auf die Bühne kommt und so weiter, für die Leute, die wirklich ein Herz für den haben, aber der wurde vernichtet von den Kritikern damals. Der wurde wirklich vernichtet, weil die meinten, der Film weiß nicht, was er sein will. Ist er jetzt lustig oder ist er nicht? Und ich finde, das ist eine super Horror-Comedy. Also es macht extrem viel Spaß, was sie auch mit Make-up dort angefertigt haben, ist unglaublich. Diese Hand ist eine unfassbar geile Puppe. Wie Seth Green und Foggy ausschauen, nachdem sie da wirklich zerfleddert werden und als Zombies immer noch, der eine hat immer noch eine Flasche im Kopf. Wie das so funktioniert, ist großartig. Der macht einfach, das ist ein super Hangout-Movie. Das ist ein super Hangout-Movie.
Ja, ich hab's ja hier auf IMDb gerade auf und er wird dann verglichen mit sowas wie aber Faculty, also der
von The Faculty ist super.
Von Robert Rodriguez, oder? War doch von Robert Rodriguez.
Nein, aber von Skript ist Kevin Williamson.
Ja, aber Robert
Rodriguez. Hat er nicht auch Regie geführt?
Ich dachte, Robert Rodriguez, hat er den nur produziert, oder was?
Ich glaube schon.
Nee, der hat Regie geführt.
Okay.
Ich hab's gerade auf. Das wird so als Alternative angeboten. The Frighteners von Peter Jackson.
Der ist auch super. Den
ich ganz toll finde. Ja, okay. Also eher mit Horror als mit. Also ich habe zuerst gedacht, das ist ein bisschen American Pie mäßig, bis du das mit der Hand erklärt hast. Ja, aus dieser Zeit, ich meine, da sind wir ja gerade erwachsen geworden, wie du ja sehr bildlich dargestellt hast, anhand von Nadja. Und ich weiß noch, aus der Zeit war mein Favorite immer von Todd Phillips, also vom Joker-Regisseur, Road Trip.
Der ist super, der ist so
lustig. Ich glaube zwar nicht, dass der gut gealtert ist, aber zu der Zeit, vor über 20 Jahren, dachte ich so, okay, der ist auch wegen seinem R-Rated-Humor, also nicht nur R-Rated wegen Nude-Momenten wie in American, sondern American Pie, sondern richtigen R-Rated-Humor, ist der den anderen seiner Zeit weit überlegen. Auch vom Timing her, vom Comedy-Timing her. Aber ich glaube, richtig gut gealtert ist er auch nicht. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich auch fast 20 Jahre nicht.
Ja, so Idle Hands lohnt sich. Ich dachte mir auch so, wird er sich noch halten oder nicht? Weil ich hatte den ehrlich gesagt, das erste Mal, dass ich den in meinem Leben gesehen habe, war an Halloween auf ProSieben. Mhm. Weil früher auf ProSieben, und da haben sie sich noch richtig Mühe gegeben, war der ganze 31.10., voll mit Halloween-Content. Mhm. Und du weißt ja, wie sehr ich sowas liebe. Und das heißt, alle unsere Sitcoms, die wir immer geguckt haben, ob es Alle unter einem Dach ist, ob es Roseanne ist, ob es die Simpsons sind, da wurden nur die Halloween-Episoden gezeigt den ganzen Tag. Mhm. Da wurde Gänsehaut gezeigt. Dann wurde bei Buffy die Halloween-Folge gezeigt. Und da hat man abends bis nachts so Halloween-Filme gezeigt. Also ob es wirklich krasse Horrorfilme sind oder Horror-Comedies. Und dann habe ich irgendwann eingeschaltet und hat dieser Film begonnen. Und der hieß Die Killerhand. Und ich will das irgendwie sehen. Mhm. Und ich hatte den Spaß meines Lebens, als ich den gesehen habe. Mhm. Und habe ihn danach nie wieder gesehen. Und dann habe ich den auch häufig auf Blu-ray gesucht. Und hat sich herausgestellt, den gibt es nicht auf Blu-ray. Aber den gibt es jetzt seit, wie gesagt, circa 3 Jahren in einem Mediabook. Habe ich mir direkt, bin ich zu Saturn gelatscht, am Release-Tag, habe ich mir den geholt und habe den jetzt erst wieder mit einem Kumpel geguckt. Und wir haben uns genauso über diesen Film gefreut, wie wir es getan hätten in den späten 90ern. Das heißt, wenn ihr den nicht gesehen habt und auf diese Art von Film steht, gönnt ihn euch. Und Devin Sawas erneut, seine physische Performance verdient so viel Credits. Mhm. Der macht es so krass. Also du kaufst ihm wirklich ab, dass seine Hand einen Eigenwillen hat und das eigentlich zwei Figuren sind, wie er sich in Gebüsche schmeißt und alles. Es ist so toll.
Ja. Okay. Ich werde ihn bei Gelegenheit sehen. Ich glaube, es ist eher ein Film, den müsste ich mit dir sehen. Also es ist kein Film, den ich mir abends zu Hause anmache und denke so, oh, jetzt habe ich mal Lust auf eine 90er-Nuller-Jahre Teenie-Comedy, Horror-Comedy. Das kommt nicht so oft vor.
Gibt übrigens ein Cameo, nur als wäre der Film noch nicht schon genug Spät-90er genug. Weil natürlich gibt es da auch Prom-Night, natürlich, aber Halloween-Prom. Und wer... Welche Band spielt dort? Na?
Halloween.
The Offspring.
Ja, also klar, es ist, von der Musik her passt das einfach. Ich hätte jetzt auch eine Liste machen können, was es wohl ist. Ich hätte es auch Smash Mouth zugetraut.
Oder Smash Mouth, so. Ja. Oder Blink-182.
Ja, das wäre mein erster Guest gewesen. Das sind die Zeiten, mein Gott. Was haben wir noch diese Soundtracks rauf und runter gehört? Yeah. Und ich finde, dadurch sind die auch nicht so gut gealtert. Also, bis auf den Shrek-Song von Smash Mouth. Wie heißt der nochmal?
All-Star.
Aber nur, weil der so gut im Ohr bleibt. Und natürlich wird der jetzt wieder rauf und runter gespielt, als Shrek 5 oder 6 angekündigt wurde.
Ja, weißt du, mit welchem Film ich den immer in Verbindung bringe?
Ich weiß, dass der noch in anderen Filmen vorkam. Sag mal.
Kennst du noch den Film Rat Race?
Ja. Da kam der auch vor.
Aber auch Seth Green.
Stimmt, natürlich.
Na, am Ende sind sie doch auf der Bühne mit Smash Mouth und da singen die das.
Mhm, ja. Ein Film, den ich vor allem den Trailer, glaube ich, damals in guter Erinnerung habe. Und ich finde, der Film selber verliert, umso länger er geht, umso unlustiger wird er. Naja, egal. Rat Race, das ist, ach Gott, diese Zeiten, Mann, wir waren Kinder. Okay, pass auf. Das ist eine unfreiwillige Überleitung auf meinen nächsten Punkt. Ich schwöre, es klingt auch bis jetzt eher, als würden wir wieder über Guilty Pleasures reden, aber.
Nee, ich finde den wirklich gut.
Du findest den richtig gut, du findest ihn auch überraschend gut gealtert. Und deswegen ist es ja nicht einfach nur ein Guilty Pleasure. So ähnlich ist es bei mir auch, weil viele werden sagen, was, Marco, den magst du? Was, diese Scheiße? Ja, mein Platz 5 ist sogar einer der ersten Dinge, die mir eingefallen ist für diese Liste. Das hat auch eine ganz konkrete Anekdote, weil ich das nämlich versehentlich schon mal formuliert habe, dass er underrated ist. Und zwar gegenüber dem Regisseur. Das ist eine Geschichte, erkläre ich gleich. Aber wegen Kindheit. Was waren denn die Kindheitsserien, die wir so im Fernsehen geschaut haben, als wir wirklich noch klein waren? Ich würde sagen, sogar vor Pubertär, weil danach kannst du es eigentlich schon fast nicht mehr gucken. Hatte diesen Kult noch, aber du kannst es eigentlich nicht mehr gucken. Wir erinnern uns an die Serie The A-Team. Und ich wollte auch sagen, es wird nie cooler als dieses Intro. Weißt du noch, als wir über die Animationsserien letztes Mal geredet haben? Mhm. Da haben wir ja auch gesagt, DuckTales, die alte Animationsserie, ist niemals so gut wie das Intro. Mhm. Und dasselbe gilt für das A-Team. Und das hat auch einen konkreten Grund, weil im Intro vom A-Team, du erinnerst dich, da ist ja diese coole Erzählerstimme, auch in der deutschen Fassung eine coole Erzählerstimme, die dir eigentlich die Backstory vom A-Team erklärt, die aber eigentlich, also erzählt in der Serie, gar keine Rolle spielt. Das ist einfach eine Prämisse, die im Intro erzählt wird. Wobei ich mir meine, mich zu erinnern, dass es auch mal eine Flashback-Folge gab, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die haben nicht alles gezeigt. Zumindest reden sie immer davon. Und ich glaube, selbst der Pilot hatte das nicht zum Thema. Aber ich bin auch nicht der Super-A-Team-Spezialist, weil who fucking cares? Das ist halt wirklich, The A-Team ist in Wirklichkeit eine Kinderserie. Das Intro lässt das nicht vermuten. Das Intro weist dich auf eine Action-Serie hin, die voller cooler Charaktere ist. Und die Serie ist auch voller cooler Charaktere. Ich liebe diesen Running Gag, dass sie Howling Matt Murdock jedes Mal aus der Irrenanstalt befreien müssen und sowas. Solche Dinge liebe ich. Ich liebe es,
dass sie B.A. Baraka jedes Mal ohnmächtig hauen müssen, damit er in ein Flugzeug steigt.
Sehr geiler Running Gag. Und ich liebe es natürlich. Und der funktioniert auch immer. Und funktioniert für den Rest meines Lebens für Leute in meinem Alter, dass, wenn irgendetwas funktioniert, ich immer sagen kann, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Ja,
und ich schwöre, ich habe noch nie an einer Zigarre gezogen, ohne diese Worte zu sagen. So, Zeit meines Lebens, alles dank dieser Serie. Der Kultfaktor ist riesig. Aber, und das hat damals, wie heißt der Schauspieler nochmal von Matt Murdock? Wie heißt er nochmal? Der auch Star Trek gemacht hat. Er hat so einen deutschen Namen. Warum komme ich jetzt nicht drauf?
Matt Murdock?
Ja. Nicht Matt Murdock, Entschuldigung. Howling Matt Murdock. Matt Murdock im Sinne von verrückt Matt mit D. Das ist ja sein Spitzname. Heißt er nicht Murdock?
Ja, ist, ich weiß es nicht.
Okay, warte mal. Also ihr seht, ich bin ja nicht der Superspezialist, was A-Team angeht. Weil die Serie ist zwar Kult bei mir, aber ich bin trotzdem, mein Gott, Dwight Schultz und Matt Murdock. Ja doch, Howling Matt Murdock. Ich sehe seinen Vornamen nicht auf IMDb. Für mich ist er immer Howling Matt Murdock. Fertig. Ich mag auch, also im Deutschen sagt man auch gar nicht Howling Matt Murdock. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie überhaupt Matt Murdock sagen. Aber in der englischen Fassung sagen sie immer Howling Matt Murdock. Und ich finde das einfach, in der Kombination ist es viel besser. Ja, Dwight Schultz, der hat auch in Star Trek eine wiederkehrende Rolle durch die Next Generation und auch ein paar der anderen Inkarnationen hinweg, selbst in die Filme hinein, weil er einen verrückten Engineer spielt. Ist auch egal. Diese Serie hat einen gewissen Kultstatus. Und irgendwann wurde der mal vom Staff gefragt, Regie oder so, fahr mal ein bisschen zurück. Das ist keine Kinderserie. Und hat er gesagt, hä, das ist eine Kinderserie. Und seit ich diesen Funfact gehört habe, kann ich auch The A-Team, die Serie, gar nicht mit anderen Augen sehen. Natürlich ist das eine Kinderserie. Ist dir mal aufgefallen, dass in der Serie quasi niemand erschossen wird?
Nie.
Also eigentlich zweimal in Wirklichkeit. Es gibt so Momente, da wird das A-Team geframed und sowas. Da wird dann jemand erschossen, aber eigentlich nicht, weil sie kinderfreundlich sein soll. Es wird rumgeballert, dann werden die Waffen weggetan und dann wird sich geprügelt und am Ende gibt's einen Gewinner. So ungefähr, so endet jede Folge The A-Team. Das ist in Wirklichkeit eine Kinderserie für heranwachsende Jungs, die ein cooles, prügelndes Männerteam sehen wollen. Das ist das eigentliche Konzept. Und was ich jetzt an dem A-Team-Film von Joe Carnahan mag, ist, dass er sich aber dazu entscheidet, wenn ich schon einen Reboot mache davon, dann committe ich mich zu dem Action-Thema. Und zwar richtig. Ich glaube, es ist sogar ein R-Rated-Film, oder? Ja, zumindest was die Sprache angeht, muss es ein R-Rated-Film sein. Da werden Leute erschossen, da sterben Menschen und da wird auch geflucht. All diese Dinge, die diese Kinderserie natürlich nie tun konnte, wird sich hier voll committed. Und ich glaube wirklich, dass dieser Film krass underrated ist, weil so viele Fans von dem A-Team den hassen. Die hassen den. Aber ich war natürlich, bei mir ist der Fan-Faktor ist halt ein bisschen niedriger. Und ich kann den Film für das sehen, was er ja eigentlich ist. Ein Joe Carnahan-Film. Und ich habe so eine kleine Schwäche für Joe Carnahan. Also ich glaube, wir haben bei irgendeiner Gelegenheit bestimmt schon mal über Smoking Aces geredet.
Ja, ja.
Den magst du auch, ne?
Ja, hat er nicht auch Free Fire gemacht?
Das kann sein, er hat auch viel Crap gemacht. Ich bin mir nicht
Free Fire finde ich super. Free Fire finde ich richtig. Das ist ein Film, der spielt komplett in einer Lagerhalle.
Den habe ich gesehen, aber der ist nicht von ihm. Seiner hat ihn geschrieben. Aber Regie hat er nicht geführt. Ich kenne den. Der ist okay. Finde das Konzept aber cooler als den Film selber. Warte mal. Hat er den echt gemacht? Der ist auch mit Charlton Copley, der auch A-Team
gemacht hat. Genau, und Brie Larson.
Nee, der ist von Ben Wheatley.
Oh, okay.
Ja. Aber vielleicht hat er den produziert. Ich will das jetzt gar nicht abstreiten, weil Charlton Copley ist ein Hinweis, weil er spielt ja den neuen Howling Matt Murdock. Und er war ja also zu der Zeit, das muss man sich auch mal vorstellen, ein paar Jahre davor hat er
ja
District 9 gemacht.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Ein paar Jahre ist gut. Ich glaube, der ist von 2009. District 9 ist schon ein bisschen älter als das erste A-Team-Film. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Der A-Team-Film ist ja von 2010. Ich habe gerade das Jahr von Free Fire aufgehabt, das war 2016. Charlton Copley war quasi der Next Superstar. Gut, in Wirklichkeit hat er danach immer nur Nebencharaktere gespielt. Aber ich mag ja auch diesen anderen Film von Neil Blomkamp, Elysium.
Den mochte ich auch gerne. Den finde ich überraschend sehr gut.
Und da spielt Charlton Copley einen fantastischen Bösewicht. Ja. Der Film selber ist halt zu simpel, um wirklich super zu sein. Aber das Art-Design und Charlton Copley, die sind fantastisch in diesem Film. Ich meine auch, war das nicht hier die Jodie Foster, die den Bösewicht gespielt hat?
Ja.
Das hat die auch gut gemacht in Elysium. Aber that being said, Charlton Copley ist hier der neue Howling Matt Murdock. Und generell mag ich schon die Besetzung. Da fängt es ja schon an. Faceman in der Originalserie, gespielt von Dirk Benedict. mhm. war halt der Gutaussehende, der alles besorgen kann. Wen hat man in der Neuverfilmung genommen? Bradley Cooper.
Ja.
Nach Hangover eigentlich schon so ein bisschen die logische Wahl. Liam Neeson als Hannibal. Eine fantastische Idee. Ich muss überlegen, der hieß ja wirklich John Smith. Hannibal Smith, aber immer in meinem Kopf. George Peppard. Hast du gewusst, dass George Peppard und Mr. T sich gehasst haben am Set?
Nee.
Die haben überhaupt nicht miteinander geredet.
Das
war richtig schlimm. Das merkt man nicht vor der Kamera. Es hat damit zu tun, weil George Peppard, als sie die Serie angefangen haben, war er ja der größte Filmstar von denen oder der einzige Filmstar. Mhm. Und es ist ja so eine Kinderserie. Und irgendwann hat er rausgefunden, dass dieser Wrestler, dieser Mr. T, der B.L. Baracus spielt, mehr Geld kriegt als er. Und das hat sein Ego nicht verkraftet. Und seitdem haben die dann nie mehr miteinander geredet. Und sie haben halt wirklich nur geredet, wenn die Kamera lief. Das war ganz andere Tensions bei diesem Original gewesen. Aber ich finde, bei der Neuverfilmung, in der übrigens auch Jessica Biel noch mitspielt, hast du so wirklich so ein Teamgefühl. Joe Carnahan macht das richtig gut. Das ist so eine Stärke von ihm. Es gibt so diesen kleinen Cameo von ihm, als er, glaube ich, den Hubschrauber übergibt an sie. Dann siehst du Joe Carnahan, wie er abklatscht mit Liam Neeson. Und klar, das ist auch so ein Self-Jerk-Fanboy-Moment von Joe Carnahan in der Sekunde. Aber ich finde, das ist die Energie, die er transportiert. Er hat berühmterweise ein paar schlechte CGI-Szenen. Zum Beispiel, als sie den Panzer fliegen. Aber oh, ich finde die Idee geil. An
die Szene erinnere ich mich bis heute noch.
Die Idee ist aber geil. Fliegen sie wirklich gerade einen Panzer? Und das ist so diese Energie, die dieser Film für mich transportiert. Also bis zum Schluss, als die Kamera zwischen denen ist, als sie gefangen sind und sie sich einmal so um die eigene Achse dreht und jeder miteinander redet. Ich finde, ist wirklich, wenn du schon einen Reboot machst, und es gibt so viel fucking schlechte Reboots, wir haben gerade noch im Eingangsgespräch drüber geredet, der A-Team-Film wäre einer, von dem ich sofort so gerne eine Fortsetzung hätte. Und er findet auch selber coole Running Gags. Das muss man ja auch immer schaffen, selbst welche zu erfinden. In dem Fall war es dieses Fuck You, dass sie das Fuck You im NATO-Alphabet sagen.
Mm. Zu lange her bei mir, muss ich sagen.
Weißt du nicht mehr?
Ich muss sagen, ich habe das A-Team-Remake
ja?
genau einmal gesehen, als es im Kino war.
Ja.
Und der ist für mich nicht sonderlich gut, aber auch nicht sonderlich schlecht in Erinnerung geblieben. Mhm. Der ist so ein Ohr rein, ein Ohr raus. Das war diese Art von Film, weißt du?
Ja, aber weißt du, das ist genau umgekehrt bei mir, sind auch so viele Gags davon hängen geblieben. Als er aus der Irrenanstalt, nicht der Irrenanstalt, oder doch Irrenanstalt entführt wird, dann kommt ja so ein wie soll ich sagen, da sitzen die ganzen Verrückten da und schauen einen Film in 3D mit 3D-Brillen.
Stimmt, und dann kommt daran erinnere ich mich.
Und dann fährt dieser Hammer, fährt durch die Wand, also er fährt in die Leinwand rein, in dem Moment, als der Jeep in der Leinwand auf sie zufährt. Und dann klatschen und jubeln alle, weil das perfekte Strategie ist. Und dann sitzt Charlton Copley in diesem Auto, während auf sie geschossen wird, und er meint so, wow, it's like real, the bullets are flying and stuff like that. It is real, you fucking idiot. Ich liebe diesen Humor. Also es ist wirklich tatsächlich genau meins. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr dem Film mal eine Chance geben wollt oder noch mal eine Chance geben wollt, in deinem Fall zum Beispiel, legt ein bisschen diese A-Team-Fanbrille ab. Es geht nicht darum, die Kindheitsserie zu replizieren. Das ist nicht Bud Spencer, an dem sich am Ende alle prügeln. Sondern das ist halt ein 1A-Actionfilm, der ein bisschen zu viel CGI hat, aber ansonsten sehr grounded ist. Der auch vielleicht erinnerst du dich sogar, der Bösewicht war überraschend gut. Der wurde doch gespielt von Patrick Wilson. Der hieß dann Lynch. Weißt du noch?
Nee.
Patrick Wilson spielt ja durchaus sehr gute Bösewichte. Zu der Zeit hat er das ja eher nicht gemacht. Wir erinnern uns, ein Jahr davor war Watchmen. Wobei, ja doch, ja, da war ja kein Bösewicht. Und hier spielt er den Bösewicht, einen shady CIA-Typen, der Lynch heißt. Und alle shady CIA-Typen heißen der Lynch und sehen gleich aus. Ich liebe einfach diese Ansätze, die da drin sind. Und schaut es noch mal durch diese Brille. Und jetzt noch ganz kurz mein Joe Carnahan-Anekdote. Der war damals, also es ist bestimmt 10 Jahre her, unglaublich aktiv noch auf Twitter. Mittlerweile hat er seinen Account gelöscht, weil er gemerkt hat, er ist da ein bisschen zu beleidigend allen Menschen gegenüber, besonders Politikern gegenüber. Und er hat mittlerweile seinen Account gelöscht und ist da nicht mehr aktiv. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch auf Social Media aktiv ist. Aber er hat sich auch gerne mit Leuten gestritten einfach auf Twitter. Und er hat irgendwas gepostet und irgendjemand hat drunter geschrieben, ja, du und deine, wenn ich mir deine Filmografie so anschaue, nur shitty Movies und so, was ich denke, das stimmt ja auch nicht. Also sowas wie Smoking Aces ist ein kleiner Kultfilm. Es gibt natürlich auch viele so semi-gute Produktionen bei ihm, viele Sachen, wo er nur das Drehbuch geschrieben hat, wie Bad Boys for Life und sowas. Mhm. Aber ja, irgendjemand hat so geantwortet und keine Ahnung, was mich geritten hat, aber ich habe dann diesem Typen geantwortet und habe gesagt, nee, nicht diesem, ich habe nicht ihm geantwortet, aber diesem Tweet geantwortet und eigentlich John O'Callaghan geantwortet. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich finde, dass dieser A-Team-Film für mich einer der besten Actionfilme der letzten 10 Jahre ist und keep up the good work. Und er hat nur zurückgeschrieben, thanks, man. das war so ein kleiner Fanboy-Moment. Weil ich wirklich so empfinde. Also zu dem Zeitpunkt, ist jetzt halt 10 Jahre her. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so wäre, aber vor 10 Jahren war das wirklich für mich einer der Action-Leuchtsterne am Himmel, den ich mehrmals gesehen habe. Ich finde den wirklich sträflich unterschätzt. Underrated, sowohl von Kritikern, vor allem auch von Fans. Und nö, ich würde sofort eine Fortsetzung nehmen, die niemals passieren wird, weil dafür der Film nicht erfolgreich genug war.
Krass. Aber weißt du, was auch underrated ist?
Was denn?
Wie das wirklich unbegrenzte Internet. Und das führt uns zu NordVPN und damit Werbung. NordVPN ist ein virtuelles privates Netzwerk. Wie funktioniert NordVPN, Marco?
Mit NordVPN, wenn ihr das auf euren Devices installiert, ich habe es zum Beispiel auf meinem PC installiert, auf meinem MacBook, auf meinem Handy sogar installiert, könnt ihr mit nur wenigen Klicks sofort euch in einen Server, in einen anderen Server irgendwo auf der Welt einloggen und damit Geoblockaden umgehen. Wir benutzen das für Streaming-Services, ich benutze es zum Teil für Gaming, ich benutze es ganz viel, um YouTube in anderen Ländern, also YouTube-Videos zu gucken, die in diesen Ländern blockiert sind, weil da auch da gibt es Unterschiede. Und wenn ihr ein echtes, freies Internet wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, einen VPN-Anbieter installiert zu haben.
Ja, und über unseren Link nordvpn.com/nerd-und-kultur kriegt ihr einen massiven Rabatt auf die 2-Jahres-Pakete Basis, Plus oder Ultimativ. Jeder 2-Jahres-Plan NordVPN bekommt 4 Bonusmonate obendrauf und das nur über unseren Link in den Shownotes erneut nordvpn.com/nerd-und-kultur oder ihr benutzt unseren Gutscheincode Nerd und Kultur. Ich wiederhole, Nerd und Kultur. Da gibt es natürlich noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Deswegen, worauf wartet ihr? Und damit Werbung Ende und wir gehen zu meinem Platz 4 über. Und das ist ein Film, den die Welt hasst. Oh Gott, hassen den Leute. Wow. Und ich habe es damals nicht in die PV geschafft. War aber ein Fan vom Vorgänger und dachte mir, der kann doch nicht so scheiße sein. Fairness halber ist es ein Franchise, das davon lebt, sehr schwankende Qualitäten zu haben.
Ja.
Also es gibt wirklich wundervolle Filme und es gibt The Curse of Michael Myers. Und damit bin ich angekommen bei Halloween Kills von David Gordon Green. Und ja, ich verstehe diesen krassen Hate diesem Film gegenüber wirklich nicht. Also ich verstehe den Hate gerichtet an den letzten Teil der Reihe, Halloween Ends. Und das ist der, ich sag's auch wirklich, auch ganz bewusst, Marco, das ist der Last Jedi der Halloween-Filme. Und zwar, dass der so Expectations subverted und irgendwie gar nichts ist, was du auch nur irgendwie damit in Verbindung bringst. Und ich so, aber wann fängt denn hier eigentlich der Michael Myers Film an? Aber Halloween Kills ist für mich eigentlich ein richtig interessanter Slasher-Film. Weil, nur so ein bisschen zur Erklärung, das Halloween-Franchise wird ja immer wieder geredconnt. Also das heißt, es gab einen originalen Film von Carpenter und eigentlich wollte er gar keinen zweiten machen, weil er wollte, dass daraus so ein Anthology-Franchise wird. Aber er hat noch einen zweiten gemacht, wo man gesagt hat, okay, wir verbrennen den Motherfucker, damit danach ein Anthology-Franchise draus wird. Aber als der dritte kam, der nichts mit Michael zu tun hatte, hat er gesagt, wo ist Michael? Also haben sie ihn zurückgebracht. Und sie machen das jedes Mal, bis es so scheiße wird und dann rebooten sie es. Also so Curse of Michael Myers war halt so schlimm, dass sie gesagt haben, vorbei, okay, wir bringen Jamie Lee Curtis nochmal zurück für Age 20. Mhm. Oh, aber Resurrection ist wieder so scheiße. Okay, Rob Zombie macht ein Remake. Ist scheiße, aber sein Sequel ist richtig scheiße. Also David Gordon Green kam mit Halloween 2018 zurück und hat gesagt, nichts ist Kanon außer der originale Halloween-Film. Mhm. Und ich finde, er hat ein ganz gutes Legacy-Sequel gemacht. Und gerade Jamie Lee Curtis, Laurie Strode durfte wirklich auch sehr interessante Charakterzeichnung kriegen. Und dann kam Halloween Kills raus. Und Halloween Kills ist quasi wie der damalige, vor Millionen Jahren von Rick Rosenthal Regie geführte Halloween 2, ein Epilog auf diesen Film. Das heißt, er setzt nahtlos an dieser Handlung an. Er spielt immer noch in der gleichen Halloween-Nacht. Laurie Strode ist schwer verletzt nach den Ereignissen des ersten, also liegt eigentlich den ganzen Film über im Krankenhaus. Und Michael befällt Haddonfield wie ein Virus. Ja. Und ich finde, das ist einer der ästhetischsten Slasher-Filme, die ich je gesehen habe. Der hat so geile Einfälle. Ich meine, allein die Intro-Sequenz ist ein Flashback zum ersten Halloween-Film von Carpenter. Und den haben die so inszeniert wie ein 70er-Jahre-Film. Wirklich komplett, auch teilweise mit dem statischen Schauspiel, aber das ist bewusst so. Weil wenn wir dann in der Gegenwart sind, sieht es nicht mehr so aus. Aber so sieht, oh shit, close-up, it is him. It is Michael Myers. Und ich so, oh, das ist ja irgendwie cool. Also, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt, das so einzufangen, dass das aussieht wie im ersten Halloween-Film. Davor habe ich Respekt. Aber das Problem mit vielen Leuten war einmal, es gibt da so einen Subplot über die Stadt, die ganze Zeit schreit, Evil dies tonight und Michael platt machen will. Schon ein bisschen doof und das ist nicht zwingend das, was ich gebraucht habe. Aber die guten Aspekte des Films, die kommen für mich zu kurz. Zum einen, ich habe mich gefragt, wer ist denn eigentlich die Hauptfigur in dem Film? Weil Laurie kann es ja nicht sein. Die ist die ganze Zeit im Krankenhaus. Ihre Tochter vielleicht ein bisschen, aber dafür hat sie nicht genügend Screentime. Und dann hat es irgendwie bei mir Klick gemacht. Ich so, Michael ist die Hauptfigur in diesem Film. Und das finde ich faszinierend. Wir verfolgen wirklich Michael den ganzen Film über. Und denen gelingt es, Michael wieder so oldschool gruselig zu machen wie im ersten Teil, aber anzudeuten, dass da ein bisschen, also dass der kann ja nicht menschlich sein. Das ist ja gar nicht möglich, was dem alles angetan wird. Aber es wird nicht irgendwie wegerklärt oder erklärt, das ist deswegen so. Und der Film hat ein paar, also der Name ist Programm Halloween Kills. Die Eröffnungsszene mit den Feuerwehrleuten war einer der gefährlichsten Stunts, die sie da überhaupt gedreht haben. Ich habe mir auch das Behind the Scenes reingezogen. Die haben das Haus wirklich angezündet und vor dem brennenden Haus diese Kampfchoreografie durchgezogen. Michael Myers findet wirklich so viele spannende Art und Weisen, Leute wirklich aufs Schlimmste Platz zu machen. Aber du hast halt auch wirklich das Gefühl, und ja, ich finde, es muss nicht ausgeschrien werden mit Evil Dies Tonight und Michael is evil, bla bla. Aber es gibt eine Sequenz, wo die wirklich die Scheiße aus ihm raushauen und im Grunde genommen Vigilante Justice verüben und auf ihn schießen und alles Mögliche. Aber wenn er wieder aufsteht und so viele Leute platt macht, hast du das Gefühl, du kannst das Böse nicht töten. Das ist nicht möglich. Und das ist die Grundaussage von Halloween. Weißt du, das Böse ist nicht tötbar. Ich meine, der erste Halloween endet damit, dass Loomis fünfmal auf ihn schießt und er vom Balkon fällt. Mhm. Und Laurie fragt ihn, war das der Boogeyman? Und er, ja. Und dann guckt er über den Balkon und Michael ist nicht mehr da. So endet ja damals der erste Film, der Original. Und ich finde, das fängt Halloween Kills logisch ein, diese Aussage wieder. Und gleichzeitig, für alle, die sich beschwert haben, dass die Kills nicht heftig genug waren in Halloween 2018, there you go. Also so, there you go. Ich habe einen krassen Herz für den Film und ich erwische mich auch dabei, dass wenn ich Halloween 2018 gucke, habe ich das Bedürfnis, diesen Epilog zu genießen, weil das fand ich damals so cool an Halloween 2, dass der halt so nahtlos da ansetzt und du hast einen Epilog zum originalen Halloween und du hast einen Epilog zu diesem Halloween. Das finde ich cool.
Zwei Dinge. Das eine ist, während du geredet hast in deinem Monolog, ist mir aufgefallen, dass du natürlich so eine Liste nicht ohne Horrorfilm machen kannst. Und ich finde es so lustig, dass in unserem Guilty Pleasure Liste ist Jason Lives und hier ist Halloween Kills.
Ja, aber Jason Lives.
Das spiegelt sich sehr schön.
Jason Lives ist halt ein Trash-Film.
Ja, ja, klar, du? klar. Das ist ein schlechter Film, ist ein Guilty Pleasure.
Ja, aber der soll halt, der ist halt richtig trash, so, aber ich lieb den. Aber Halloween Kills ist für mich als Fortsetzung zu Halloween 2018 überraschend spannend. Ich empfehle sogar Leuten, wenn sie den jetzt nicht ganz scheiße fanden, ja. Der ist besser, wenn man den richtig back-to-back guckt mit 2018, weil so viele Figuren, die in 2018 nichts zu tun hatten, an die man sich nicht mal mehr erinnert, werden hier in den Vordergrund gerückt, weil das halt auch dieser Perspektivenwechsel ist.
Die zweite Sache, die mir eingefallen ist, und es tut mir leid, dass ich, wenn ein zu langer Monolog, egal von wem, nicht von dir, egal von wem kommt, ich neige dazu, gedanklich abzuschweifen. Und ich habe kurz an American Pie gedacht. Und es gibt zwei, natürlich, es gibt auch eine Uncut-Fassung. Also es gibt eine, ich habe es hier gerade vor mir, eine FSK-12-Ausgabe für Deutschland. Wobei wir ja wesentlich, wie soll ich sagen, freizügiger sind in Filmen als in Amerika. Und mir ist dann nämlich eingefallen, stimmt, es gibt die Apfelkuchen-Szene einmal mit ihm auf dem Tisch und einmal, wie er steht. Also die haben wirklich Sachen komplett total anders gefilmt. Ich kann das jetzt in der Schnelle nicht verifizieren, aber ich meine, die Szene, die dir so im Gedächtnis geblieben ist, gibt es auch mit Unterwäsche an. Und das ist die Fassung, die ich jahrelang gesehen hatte.
Das ist ja so eine Tangente weg von allem, worüber ich gerade geredet habe. Also
wo du gerade geredet hast. Ich mag ja deine Faszination für Halloween Kills, aber und überhaupt für Halloween und auch für Jason. Aber ich kann nur so und so lange zuhören, ohne wahnsinnig zu werden, weil das nicht meine Filme sind. Aber ich mag
das, was du gesagt hast.
Nein, das sind einfach nicht meine Filme. Das hat auch nichts mit dir zu tun.
Ja klar, aber dann einfach mal eben American Pie zu googeln parallel und nicht mal zuzuhören. Also, ja.
Nee, das ist an für sich respektlos. Normalerweise würde ich nichts parallel googeln, aber ich war gedanklich schon so sehr bei American Pie, dass ich gedacht habe, okay, jetzt guckst du es schnell nach, bevor du es erwähnst. Weil ich kann ja auch nichts beitragen. Ich kann nichts beitragen, außer, dass ich beim ersten Halloween dieses Intro auch mit Abstand am krassesten finde. Ja, das und dass Halloween Kills genau das zitiert, macht für mich automatisch, ohne dass ich den Film gesehen habe, ohne dass ich eine Verbindung zum Franchise habe, ohne dass ich es bewerten kann, macht Halloween Kills viel interessanter als die meisten Einträge.
Und es hat auch einen der besten Scores. Also ich fand es ja eine tolle Idee von David Gordon Green, dass sie wirklich dieses Oldschool-Kürbis-Intro zurückbringen und dass jeder Eintrag in dieser Reihe etwas erzählt mit diesem Intro. Also der erste zeigt tatsächlich, wie so ein verwester Kürbis wieder langsam aufgeblasen wird. Das ist quasi Michael Myers wird wieder aktiv. Der zweite zeigt 12 brennende Kürbisse und begleitet zu so einem Chor. Und das ist im Grunde genommen das Vermächtnis von Michael Myers, seine ganze Filmografie. Und der dritte springt quasi in die Seele rein von diesem Kürbis und wird mir damit zu bescheuert, aber ja.
Aber tut mir leid, dass ich so respektlos war, nur dass du es wirklich gehört hast. Es tut mir leid. Also irgendwann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt eh verloren, dann geh wenigstens bei American Pie all in. So, es tut mir leid.
So, aber kommst du zu deinem vierten Platz.
Ja, das ist die Frage. Der vierte Platz, ich glaube, du tickst da ähnlich wie ich sogar. Ich finde, einer meiner Lieblings-Action-Regisseure, zumindest für das, was er bisher geleistet hat, ich glaube, die neueren Filme können da nicht ganz mithalten. Wobei, ironischerweise wird der als einer seiner neueren Filme gezählt, ist Michael Mann. Und wir haben eine Gemeinsamkeit, die ein bisschen unique ist. Heat ist ja einer der besten Action-Filme aller Zeiten.
Ja.
Definitiv. Er hat auch wahrscheinlich den krassesten Shootout, was Realismus gerade angeht. Gerüchteweise schauen sich Marines den im Training an, weil sie die Taktiken der Marines benutzen. Also dieses sich gegenseitig Deckung geben und so weiter. Und diese Soundkulisse, diese Schüsse, wie sie durch die Straßen gehen, das ist einfach, das ist der einzige Film, bei dem mal eine Nachbarin bei mir geklingelt hat und sich beschwert hat, dass die Anlage zu laut ist. Das lag am Subwoofer, weil jeder Kugel halt die Wände hat vibrieren lassen. Und das war Heat. Trotzdem ist es nicht mein Lieblingsfilm von Michael Mann. Ich glaube, wir haben beide den gleichen von ihm, nämlich Collateral mit Tom Cruise und Jamie Foxx.
Yes.
Es gibt aber aus dieser Phase, und Collateral ist ja eigentlich schon so ein Übergangsfilm, ich glaube, Collateral war vor dem, den ich jetzt habe, es ist so ein Übergangsfilm. Michael Mann hat irgendwann seinen Stil geändert. Er ist komplett von diesen großen Bildern auf Filmmaterial, diese unverwechselbaren Bilder mit dem Blaustich, diese Heat-Bilder, übergegangen zu Digitalkameras. Auch weil er Und die waren zu der Zeit halt auch sehr billig und auch sehr eindeutig. Also heute würde ein Handy wahrscheinlich ein besseres Bild machen, wenn du ein gescheites Objektiv davor schraubst. Aber er konnte dann auch wegen Collateral die Kamera mit ins Auto nehmen, konnte sie überall hin tun, konnte komplett andere Dinge damit tun. Und weil Digitalfilm so lichtsensitiv ist, kannst du damit auch bei Dunkelheit mit viel weniger Licht drehen. Das sind alles Sachen, die ihn dazu gebracht haben. Und seitdem ist er für viele Fans hat er so ein Downfall. Weil auch so ein Film wie, wie hieß denn der nochmal mit Johnny Depp und Christian Bale? Über John Dillinger,
ah, glaube ich. Ja, ja, ja.
Der Mafia-Film. Also nicht Mafia, aber Gangster-Film. Der in den 30er Jahren müsste der spielen, ne? Der ist ja auch mit Digitalkamera gedreht und das sieht auch schon. Der sieht dann nicht mehr authentisch aus. Weil von etwas, was in den 30er Jahren spielt, erwartest du nicht, dass es aussieht wie ein Musikvideo auf MTV. Das ist ein Riesenkontrast. So, und jetzt fällt aber ein Film so mitten in diese Phase rein. Und zwar wirklich extrem. Das ist Miami Vice. Und ähnlich wie Miami Vice von Michael Mann ist das ja ein Reboot. Das ist ein Reboot von der Serie, die natürlich alle kennen. Aber ähnlich wie bei Heat ist das, also Heat war ja auch ein Reboot, das wissen viele gar nicht.
Ja.
Ja, Heat war ursprünglich eine Fernsehproduktion von Michael Mann und er war damit so unzufrieden, dass er seinen eigenen Film geremaked hat und einen der größten Actionfilme aller Zeiten gemacht hat mit diesem Remake und das Original kennt kein Mensch. Und bei Miami Vice ist es fast umgekehrt. Also die Serie ist ultra beliebt, der Film ist an den Kassen baden gegangen und ist auch von den Kritikern und von den Fans wird er eher so underrated. Und ich sehe das ganz anders, das ist einer meiner Lieblingsfilme von ihm.
Ja, bei mir ist es zu lange her, muss ich tatsächlich sagen. Aber was ich sagen kann, ich hatte nie so ein Problem mit dem Look wie viele andere.
Ich finde, zu dem Film passt er auch besonders gut, weil er dieses, fast schon dokumentarisch, auch sehr wackelig mit der Kamera.
Mix immer aus sehr Dokumentar nah. Und Musikvideo.
Es führte sogar zu dieser berühmten Anekdote, ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Da gibt's doch gegen Ende gibt's eine große Schießerei zwischen ihnen und einem Kartell. Und das haben sie irgendwo in L.A. halt gedreht, so wie die meisten seiner Sachen ja so richtige L.A.-Filme sind. Und das war so authentisch gedreht und vor allem ohne Flutlichter und so, weil das brauchen sie ja nicht für ihre Filmproduktion dank den Digitalkameras. Dafür ist das Bild auch sehr verrauscht. Echte Gangmember haben gedacht, da ist gerade eine Schießerei ihrer Gangs. Und dann sind auf einmal Kriminelle aufgetaucht, um zu gucken, was da los ist. Und die mussten dann vom Set wieder verscheucht werden. Dass hier nur ein Film gedreht wird und so weiter. Also so authentisch war das, weil alles andere, was mit einem Filmset zu tun hat, quasi nicht mehr sichtbar war. Und so authentisch fühlt sich das halt auch an. Und ich finde, der Film, abgesehen davon, dass er sehr musikvideomäßig ist, was natürlich aber die Miami Vice-Serie aus den 80ern auch ist, fühlt sich ansonsten sehr authentisch an.
Voll. Voll. Ja, und die beiden haben halt eine gute Chemie, sind halt auch zwei coole Socken, das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist Colin Farrell und das ist Jamie Foxx, was willst du machen? So.
Ja, schon. Aber Colin Farrell mag ja den Film nicht.
Ja. Yeah,
also der hat mal irgendwie erzählt, dass er so eine andere Erwartungshaltung an die Rolle und an den Film hatte und dann selber davon enttäuscht war. Also er hat das eigentlich ein bisschen anders gesehen, als es dann so, wie es dann auf die Leinwand gebracht wurde. Er hätte es gerne mehr im Geiste der TV-Serie gehabt. Ich persönlich finde es aber eigentlich absolut passend, außer dass der Film sich zu sehr um eine Liebesstory dreht. Und da ist ja Colin Farrell natürlich 50% davon. Und dann ist halt 50% von dem, was ich an dem Film nicht ganz so gut finde. Was ihn wirklich von höheren Weinen so abhält. Aber ich, Miami Vice ist so ein Film, der kommt so neben Heat und Collateral, fällt er mir als erstes ein, wenn ich so an L.A. denke. Ich glaube wirklich, dass Michael Mann so der Filmemacher ist, der diese Stadt eingefangen hat wie niemand anderes. Und ich kann nicht ein GTA spielen, das in L.A. spielt. Also, wie heißen die? Los Santos heißt es ja in GTA. Also, wenn man GTA 5 oder so gespielt hat, ich fahre da die ganze Zeit durch die Gegend und denke nur an Michael Mann und wie er L.A. darstellt. Und mir fällt jetzt erst auf, dass Miami Vice natürlich nicht L.A. ist, sondern Miami. Oh mein Gott. Aber es sieht ja so ähnlich aus. So, In der cinematografischen Darstellung und damit habe ich jetzt genug Peinlichkeiten offenbart. Nee, ich finde den Film überraschend gut auch gealtert. Ich liebe das Intro, also dass da Linkin Park eingespielt wird und wie sie dann da durch diesen Club laufen. Ich finde, das ist so eine Art von
Atmosphäre. Das ist ja nicht nur Linkin Park, das ist ja tatsächlich, für den Film gab es ja dieses Collision Course Album, Jay-Z zusammen mit Linkin Park, Numb und Encore zusammen.
Ja, stimmt.
Ja.
Und ich finde, das passt fantastisch. Ja. Also ich bin wirklich ein Fan dieses Films. Ich finde ihn wirklich sträflich unterschätzt. Und gib dem noch mal ein Go. Also gerade als Collateral-Fan. Ich finde, wenn man die Miami Vice-Fanbrille, und die haben ja nicht mehr so viele Leute. Also in unserer Kindheit hat Miami Vice ja keine Rolle gespielt. Oder behaupte ich jetzt mal, bei mir nicht. Bei dir?
Ein bisschen.
Echt? Ja. Ich habe mich noch nie so viel damit auseinandergesetzt wie für meine Videos. Also wenn ich mal Miami Vice reingeschnitten habe, habe ich dann mich erwischt, wie ich auf YouTube so Endlos-Loops davon gesehen habe. Und ich bin im Nachhinein beeindruckt davon, wie für eine 80er-Jahre-Serie, wie gut gefilmt das teilweise ist. Aber das Allerbeste daran ist eigentlich jeder kleine Moment mit Edward James Olmos, der später in Battlestar Galactica den Adama gespielt hat.
Genau.
Und der spielt hier eigentlich schon in Miami Vice so eine, also in der Originalserie, so eine Variante von seinem Jäger, von seinem Blade Runner aus dem Film Blade Runner. Da spielt er ja auch mit. Eigentlich spielt er dasselbe nochmal, nur als Police Chief. So ein bisschen verschwiegen, ein bisschen wissend aber und total faszinierend. Als würde er komplett woanders spielen, weil er der Einzige ist, der nicht der Einzige, aber er nimmt das alles so am ehesten ernst. Und deswegen ist er auch nicht zurückgekommen. Er war kein Fan davon, das zu rebooten. Deswegen wollte er nicht dabei sein. Aber ich glaube, man hat ihm die Rolle angeboten.
Ja.
Ja, Miami Vice, meine Nummer 4. Deine Nummer 3 ist ein Film, da gehe ich auch komplett d'accord damit. Ich finde, sein Ruf ist viel zu schlecht für das, wie gut dieser Film eigentlich gemacht ist.
Ja. Das ist Quentin Tarantinos Death Proof. Also ich muss ja sagen, da sind wir uns ja beide einig, wir lieben Tarantino. Ich finde, er hat auch nicht einen schlechten Film in seiner gesamten Filmografie. Er hat bessere und weniger Hammer, aber alle sind super. Also es ist sehr schwer, auch so die alle so zu ranken, finde ich, weil für mich ist es auch sehr abhängig davon, in was für einer Stimmung ich mich gerade befinde. Und der Mann traut sich was. Und er hat sich mit Robert Rodriguez getraut, das Grindhouse-Kino zurückzubringen. Und davor habe ich allein Respekt. Damit ist er groß geworden. Grindhouse war ja früher so, im Grunde genommen hast du in sehr günstigen Kinovorstellungen so ein Double-Feature gekriegt. Pay for one, get one free. Und das war ein Mix aus trashigen Horrorfilm, generell Genrefilme, Blaxploitation-Filme, Kung-Fu-Filme und so weiter und so fort. Und manchmal hat das Bild schon gekrisselt. Und manchmal waren das Filme, wie Tarantino sagt, hab ich das überhaupt gesehen? Erinnere ich mich daran richtig? Weil dann waren die weg und man hat nie mehr von diesen Filmen gehört.
Man kann auch nur den Trailer noch in Erinnerung haben, was auch ein Thema ist für Grindhouse.
Genau. Und dann haben die sich zusammengetan, die beiden, auch noch mit Regisseuren wie Eli Roth, mit Rob Zombie, mit Edgar Wright und haben so eine ganze Fake-Trailer-Kampagne noch aufgesetzt mit Filmen wie Don't oder Werewolf Women of the SS oder Hobo with a Shotgun oder Machete. Daraus sind ja tatsächlich Filme geworden. Und haben Double Feature gemacht. Planet Terror war Robert Rodriguez Film und Death Proof ist Tarantinos Film. Und ich liebe diesen Film. Erstens, er schafft es, diese Ästhetik so perfekt einzufangen. Dieser Film ist so geil. Es ist auch das erste und einzige Mal, dass Tarantino für die Kamera verantwortlich war. Deswegen hat der ganz riesengroß Director of Photography Quentin Tarantino hingehauen. Er meinte, wenn ich das so mache, dann will ich es der Welt zeigen. Filmkorn ist die ganze Zeit drin. Mhm. Es gibt solche Einstellungen, die so brillant sind, erst recht im Director's Cut, wo du den Lapdance siehst, wie das Ganze gefilmt ist. Warte,
wir müssen das ein bisschen anders formulieren. Das ist ja nicht der Director's Cut. Also,
was ist der Extended Cut?
Nee, auch nicht. Das ist die Einzelfilmversion.
Ja, die Einzelfilmversion ist aber
der streng genommen Extended Cut, aber kein Director's Cut. Der Director's Cut ist der, den du im Kino gesehen hast, im Grindhouse. Aber ich glaube, in Deutschland lief ja auch der nicht als Grindhouse. Also wir müssen das Konzept ein bisschen besser erklären.
Ja.
Das Grindhouse, wie du sagst, ist all das, was du gesagt hast, dieses Double Feature. Und sie haben das als Double Feature rausgebracht. Der Film ist eigentlich Grindhouse. Du hast dich jetzt aber für Death Proof entschieden. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, du meinst die Einzel-Release-Version. Und die Einzel-Release-Version ist länger.
Ja.
Ist eine halbe Stunde länger, glaube ich, oder so. Also ist ordentlich viel drauf.
15 Minuten länger.
Ah, nur 15, okay. Aber es ist halt ein richtiger Film. Und bei Grindhouse hast du zweimal 90-Minuten-Filme. Was ein bisschen angenehmer ist zum Gucken für jeden Film einzeln. Und dazwischen sind ja diese Trailer. ne, von der du gesprochen hast, diese Kampagne. Das heißt, du hast wirklich, wenn du das Grindhouse, aber das gab es, glaube ich, so fast nur in den USA, in Gänze gesehen hast, hast du im Kino gesessen, 3 Stunden lang, und hast dir das komplette Paket gegeben, um dieses alte Gefühl zurückzubekommen. Mhm. Und wir haben ja hier die Underrated Movies. Und es war auch an der Kasse underrated. Es war schon schwer für die Leute zu verstehen. Die sind mit, angeblich, das ist so ein Urban Myth, sind Leute nach dem ersten Film halt nach Hause gegangen, weil was, die haben gedacht, der Film ist fertig.
Ja, ja, das ist richtig traurig. Mhm. Und ich habe ein krasses Herz für beide Filme. Aber man merkt halt, dass Death Proof immer noch durch und durch Tarantino ist. Das merkt man anhand der Dialoge. Das merkt man anhand des Spannungsaufbaus. Ich meine, die ganze erste Hälfte spielt in einem Diner. Mhm. Das ist nicht das erste Mal, dass Tarantino sowas macht. Und sich dort so eine Spannung allmählich aufbaut durch das Auftauchen von Kurt Russells Stuntman Mike. Mhm. Und dass er einem dann so krass den Boden unter den Füßen wegzieht, weil du lernst da diese Ladies kennen und die eine hat Liebesprobleme und so weiter und so fort. Und die haben da einen richtigen Arc und die eine traut sich dann, Kurt Russell einen Lapdance zu geben. Und dann, zack, die werden alle so brutal umgebracht. Das ist wirklich, also mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte, was ist jetzt mit dem Film? Ist der jetzt vorbei? War das einfach ein Geschlachter? Aber nein, dann lernen wir die eigentlichen Hauptdarstellerinnen kennen, die wir jetzt für die zweite Hälfte des Films haben. Und das sind so Rosario Dawson und Zoe Bell und Mary Elizabeth Winstead unter anderem. Und was wir hier haben, also der Film fängt halt an als so ein klassischer Grindhouse-Slasher-Killer und wird dann zu so einem Road-Rage-Movie à la Mad Max 1. Mhm. Also total Mad Max 1-Einflüsse. Das sieht man an allem, an den langen, leeren Straßen. Und okay, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre wütend hinterher, wie das alles gefilmt ist. Und das ist auch alles die Stuntarbeit von Zoe Bell. Sie ist ja eh eine der krassesten Stunt-Ladies ever, war auch unter anderem Stuntfrau für Buffy in Buffy the Vampire Slayer.
Und vor allem ist sie halt Quentin Tarantinos Go-To-Guy wegen Kill Bill.
Ja.
Also sie hat ja Uma Thurman gedoubelt und was die Action-Szene angeht, siehst du eigentlich nur noch Zoe Bell. Und deswegen hat sie seitdem, glaube ich, immer ein Cameo gehabt in seinen Filmen.
Kann ja, das ja, sein? Also sie spielt mit in Death Proof. Dann spielt sie nicht mehr mit in Inglourious Basterds. Dann spielt sie aber mit in Django Unchained.
Stimmt.
Dann spielt sie Hateful mit Eight. Hateful Eight. Da hat man ihr richtig im Grunde genommen Zoe Bell die Cowboy-Version gegeben. Und zwar, sie ist die Einzige, die eine Kutsche mit. Sie ist Four Horse Judy. Und dann in Once Upon a Time in Hollywood auch nochmal.
Ach, stimmt, ja, genau, da spielt sie auch eine Stuntfrau.
Ja, und die verheiratet ist mit Kurt Russell, Stuntman Mike, also.
Es ist doch sogar so, in Death Proof spielt sie sich ja selbst. Dann ja, heißt sie weiß. Auch Zoe, ne?
Sie spielt sich selbst, ja, ja. Und sie macht da im Grunde genommen Autosurfen. Mhm. Und das ist so geil. Also, allein dafür lohnt sich der Film, diese Sequenzen zu schauen. Und es gibt halt auch eine krasse Katharsis, wenn Stuntman Mike am Ende so richtig tot geprügelt wird. Das ist so dieses klassische Tarantino-mäßige. Er zeigt dir unfassbar schlimme Leute, die ganz Schlimmes tun. Mhm. Aber er steht halt auf Rache. Weil es gibt halt, Rache ist ein Motiv, das es bei Tarantino schon immer gegeben hat. Ob es schon angefangen hat in Reservoir Dogs, wo das Ohr abgeschnitten wird und danach, gerade wenn wir es nicht mehr aushalten, peng, peng, peng. Pulp Fiction mit Zed. Das ist ganz klar Rache. Jackie Brown mit Sam Jackson. Das ist auch Rache. Das zieht sich halt durch die ganze. Inglourious Basterds muss ich gar nicht sagen und Django. Das sind ja. Ja. Deswegen. Death Proof Girl hat für mich einen festen Platz in meinem Herzen. Ich gucke den extrem gerne. Ich finde es sehr schade, dass der Film sowohl an den Kassen als auch bei den Kritiken so ein bisschen baden gegangen ist. Aber ich finde, es ist ein echt wundervoller Film.
Bei den Fans ja auch. Der geht ja allgemein hin als der schlechteste Tarantino-Film.
Ja, ja.
Und ja, wahrscheinlich, aber in einer Liste nur mit guten Filmen.
Nee, da würde also, ich gehe da ja sogar so weit, ich setze mich da in die Brennnessel. Ich sage immer, das Schlusslicht ist Jackie Brown. Und das sage ich halt auch immer, weil dem merke ich an, dass der eine Adaption ist.
Ja, aber du merkst, du setzt dich ja nicht in die Brennnesseln. Also wenn es um die schlechtesten, und das sage ich jetzt wirklich in Anführungsstrichen, Tarantino-Filme geht, sind es immer die drei gleichen, die genannt werden. Es wird Death Proof genannt, Jackie Brown und hier Hateful Eight, oder?
Der Hateful Eight finde ich einer der besten, aber ja.
Ja, es ist ja aber die, ja. Die sind die Filme, die in der Regel genannt werden. Ich finde, du setzt dich ja nicht in die Brennnesseln. Ich würde sogar so weit gehen, ich finde es sogar fast unfair, über Death Proof zu reden, weil so war der Film ja nie gedacht. Diese Einzelrelease ist nur entstanden, weil der Film in den USA als Grindhouse gefloppt ist. Und Tarantino hat das nicht nur als Gag rausgeschnitten, sondern hat gemerkt, okay, er braucht diesen Lapdance nicht. Es ist fast stärker, wenn man ihn nicht sieht, sondern nur in seinem Kopf hat. Wobei ich würde da jetzt, glaube ich, gar nicht mitgehen. Ich finde das eigentlich eine sehr starke Szene.
Ich auch. Die ist auch so stark gefilmt.
Ja, eben. Also ich glaube, ich hätte sie drin gelassen, aber ja, sie passt da
so ein bisschen. Und ich liebe den Song, der dabei spielt. Ich liebe auch das Down in Mexico.
Ja, das stimmt. Aber es spielt schon sehr so in die Karten von diese Fetischisierung, die teilweise Tarantino auch bebildert. Aber ich finde, es passt halt zu dem Film. Aber er selbst hat ja entschieden, nee, es passt nicht. Und du hast ja gesagt, sie haben alles auf altem Filmmaterial gedreht und du siehst die Körnung. Die haben sich ja die Mühe gemacht, so mit Zigaretten und so Löcher reinzubrennen in dieses Filmmaterial, dass es halt wirklich authentisch durchgenudelt aussieht. Und diese ganze Grindhouse-Experience ist halt viel stärker, wenn du Grindhouse schaust. Und ich finde, Grindhouse als Einzelding gehört gar nicht so schlecht bewertet wie Death Proof oder Planet Terror einzeln. Wobei Death Proof der deutlich bessere Film ist als Planet Terror. Also ich kann an Planet Terror kann ich mir fast nichts erinnern.
Ich finde
da mal Spaß. Ich finde, den kann man gucken, aber ich habe den jetzt einmal in meinem Leben am Stück gesehen und hatte jetzt nie das Bedürfnis, den nochmal zu gucken. Während Death Proof habe ich halt im Grindhouse einmal gesehen und ich glaube als Einzelfilm zweimal noch. So, Pi mal Daumen. Das ist ja auch jetzt in den letzten 10 Jahren gar nicht so oft, dreimal einen Tarantino-Film zu gucken, ne?
Ja.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Aber wenn du ihn in deiner Liste hast als Nummer 3, dann meinst du auch Death Proof, dann meinst du nicht Grindhouse.
Dann meine ich Death Proof. Weil Death Proof kriegt ja von den beiden Filmen auch noch wesentlich mehr auf die Mütze. Bei Planet Terror, der kriegt gar nicht so hart auf die Mütze.
Ja, weil da, dem sieht man an, dass er halt ein bisschen scheiße sein soll. Du hast ja gesagt, Tarantino hat ja selber Kamera geführt. Ich meine, der hat natürlich Kamera geführt, weil hier kann er sich's erlauben. Er selber hat ja so einen perfektionistischen Anspruch an Kamera, an Kameraarbeit. Und er macht das immer mit seinem Guy Bob Richardson. Und den hat er dafür gar nicht erst angefragt, weil da kann er es ja selber machen, wenn es ein bisschen schlecht aussieht, wenn das Bild unscharf ist, was auch immer, ist ja nicht schlimm, weil es soll ja so sein wie ein schlecht produzierter Film. Und deswegen kann er sich da auch mal komplett austoben und alles machen.
Ja.
Und das spielt dann nur mit rein. Und deswegen. Nee, ich finde die Tarantino-Vibes sind einfach überall in diesem Film und dieses Talent kriegst du halt nicht weg, selbst in einem schlechten Film von Tarantino. Ist einfach so.
Alright, deine Nummer 3.
Ist aus einem ganz anderen Grund komisch gefilmt und komisch produziert und komisch geschnitten. Du schüttelst schon mit dem Kopf, du bist ja auch kein Fan. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der einzige Fan auf der Welt, der diesem Film 5 Sterne geben würde. Und I hate to pretend, ich gebe ihm keine 5 Sterne auf Letterboxd. Ich liebe den. Es gibt nur einen Mission Impossible-Film, den ich besser finde. Das ist nämlich der erste. So, meine Reihenfolge bei den Mission Impossible-Filmen ist relativ einfach, weil sie bis zu den Christopher McQuarrie-Filmen einfach in der Reihenfolge ist, in der sie rausgekommen sind. Das heißt, meine Nummer 1 ist Mission Impossible, meine Nummer 3 ist Mission Impossible 3, meine Nummer 4 ist Mission Impossible 4, der bei dir die 1 ist. Und meine Nummer 2 ist demnach MI2, wie er auch gerne promoted wurde, von John Woo. Aber zumindest die John Woo-Liebe. Da sind wir uns ja einig. Wir haben ja schon oft über Face-Off geredet und ausgiebig. Auch bei den besten Nicolas Cage-Filmen war es, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Oder war es bei den besten Action-Filmen aller Zeiten da auch wieder?
Ich glaube, bei beidem.
Wir haben da beide Face-Off sehr weit oben. Und der war 97. 3 Jahre später kommt Mission Impossible 2, der dann quasi die zweite Hollywood-Arbeit von John Woo war. Und den Filmen, die hatten ja damals dieses Konzept, und deswegen verzeihe ich dem zweiten auch so viel, die hatten da noch das Konzept, jeder Film, anderer Regisseur, anderes Feeling. Erster Film, Brian De Palma, Thriller. Dritter Film, J.J. Abrams, Alias. Das ist, das war ja das Kinodebüt sogar von J.J. Abrams.
Yeah,
Tom Cruise wollte ihn. Ja, das geht ja nicht, dass ich es dir erzähle, sondern den Leuten da draußen. Und er wollte dieses Serienfeeling. Und beim zweiten wollte er eben das, was John Woo kann. Dieses Hongkong Blood Opera. 2 Helden, die sich um die gleiche Frau streiten, in einem eigentlich Abenteuerfilm, wenn man so möchte. Voll mit dieser Gewalt, 2 Pistolen, Zeitlupe, Tauben, alles, was dazugehört. Rausgekommen ist dabei ein 3-Stunden-Epos, das sich zieht, wie die Sau. Und ja, dann komplett runtergeschnitten wurde auf einen 2-Stunden-Film. Im Streit zwischen John Woo und Tom Cruise. Ich weiß nicht, ob die sich danach wieder vertragen haben. Ich persönlich mag aber das Ergebnis. Ich finde, im zweiten Film merkt man auch diese Zerschnittenheit an. Aber ich liebe, also so rein aus so einer Editing-Perspektive mit der Musik von Hans Zimmer, wie das alles auf dem Beat geschnitten ist, selbst mit den Schnittfehlern, die man überall sieht, ich sitze immer sehr fasziniert vor diesem Film. Ich habe auch keinen Mission Impossible-Film so oft gesehen wie Mission Impossible 2. Ich kann den so Frame für Frame, ich würde merken, wenn man da was rausnehmen würde. Ich würde das wirklich merken. Und für mich ist das ein audiovisuelles Erlebnis, das seinesgleichen sucht und zum Glück komplett anders ist als alle anderen Abenteuer. Das vermisse ich an den Mission Impossible-Filmen. Dass sie auf einmal so eine Kontinuität haben, die mich nicht weniger interessieren könnte, wer mit wem befreundet ist. Ich bin auch Fan der Serie und klar, Mission Impossible hat auch so ein gewisses Teamgefühl, der zweite halt gar nicht. Du hast es ja gesagt, das ist mehr wie ein James-Bond-Film, ne?
Das ist absolut ein Golden-Eye-Rip-Off.
Ja.
Für mich. Also,
der Anfang zumindest.
Der Anfang ist hundertprozentig Golden-Eye-Rip-Off.
Mit den Autos.
Das, wenn er da mit Thandi Newton sich so ein Autorennen erlaubt, da lächelt, das ist 1:1 Famke Janssen, hier Xenia on top und James am Anfang von Golden-Eye. Ich finde der Film, weißt du, die John-Woo-mäßigen Aspekte, die so drüber sind, dass die sich Matrix-mäßig wirklich begegnen auf Motorrädern und dann in der Luft hochfliegen und sich dann hauen und der ihn dann mit einem Fatality-Kick platt macht. Mhm. Weißt du, das kann ich genießen auf seine bescheuerte Art und Weise. Die Tauben bei dem Shootout, wo die ja überhaupt reinkamen, keine Ahnung, aber ich kann es genießen. Mhm. Ja. Aber wenn man diese 3-4 spaßigen Over-the-Top, wie sehr John Woo willst du sein, ja, Szenen rausnimmst, dann finde ich den überraschend langweilig.
Und verständlich.
Das ist mein größtes Problem mit dem Film. Und zwar, ich finde, der ist streckenweise echt zäh. Und das kann ich über keinen anderen Mission Impossible-Film sagen.
Der nimmt sich halt super ernst, was diese Geschichte angeht. Und dabei führt die ja zu nichts. Ursprünglich war geplant, dass Thandi Newton für den dritten Teil zurückkommt sogar. Aber sie wollte nicht mehr, weil sie gerade Mutter geworden ist oder so. Und dann haben sie die komplette Story geändert. Aber ursprünglich wäre sie mit ihm von Anfang an im dritten zusammen gewesen. Also die Filme wären doch zusammenhängender gewesen, als sie dann am Ende waren. Ich mag aber diese Welt, in die er sich begibt. Also, dass er sich da schon so ernst nimmt und gleichzeitig so bricht. Das ist der einzige Film, in dem die Worte Mission Impossible in einem Stück ausgesprochen werden. Von Anthony Hopkins. This is not mission difficult, Mr. Hunt, it's mission impossible. Nee, yeah. Difficult's a walk for park for you. So, es ist, diese Art von Film ist das einfach. Und es gibt halt diese Momente, diese opernhaften Momente, die Hans Zimmer hier auch noch überstrapaziert, als zum Beispiel vermeintlich Ethan Hunt erschossen wird und es sich als die rechte Hand des Bösewichts herausstellt, Ambrose, also Sean Ambrose, der Bösewicht, seine rechte Hand hat er selber erschossen und diese opernhafte Musik erreicht ihren absoluten Höhepunkt. In Zeitlupe rennt Ethan Hunt auf die Kamera zu, er hat das Gesicht dieses Handlangers, Stanton oder so, und reißt es sich ab und die Musik von Mission Impossible setzt ein. Mit E-Gitarre und ich, oh Gott, das ist für mich wirklich einer der geilsten Momente in diesem gesamten Franchise. Was soll ich sagen? Das ist mein Porn. Das ist diese Art von Film. Manchmal brauche ich genau das und Mission Impossible liefert mir das. Und es gibt kein Szenario auf der Welt, in der ich diese Momente nicht absolut feiere für das, was sie sind. Und das macht eben auch Mission Impossible für mich aus. Und das vermisse ich ein bisschen, diese Andersartigkeit unter den Filmen. Nicht, dass das noch mal kommt. Ich will keinen zweiten John Woo Mission Impossible. Den gab's jetzt einmal und gut ist. Aber ich vermisse das. Und ich finde diesen Film für das, was er ist, unglaublich underrated. Und ich weiß, es gibt ganz wenige Leute, die das auch so sehen.
Ja, das geht mir ähnlich mit meinem nächsten Platz, und zwar Platz 2. Das ist für mich ein Regisseur, bei dem ich mich hier und da lustig mache. Der ist auch
hier und da.
Der es auch hier und da verdient hat, dass man sich über ihn lustig macht, wenn man sich so anschaut, wie er angefangen hat und was er mittlerweile für Filme macht. Ich bleibe dabei. Er ist für mich einer dieser Regisseure, ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn er einen neuen Film macht. So, selbst wenn es scheiße ist, ist es so scheiße, dass ich lachen kann. Also es ist so wirklich so ein Ü-Ei, weißt du? Hast du jetzt wirklich so ein Happy Hippo drin oder hast du wieder irgendwas Doofes zum Basteln, was kaputt geht? So, und es ist M. Night Shyamalan. Und ja, also 3 Home Runs mit Sixth Sense, Unbreakable und Signs und danach der Inbegriff von Hit und Miss. Und wenn Miss, dann ist es Nuklear-Miss. Happening, Lady of the Water. Diese 2 Filme gehören zu den besten schlechten Filmen aller Zeiten. Muss ich einfach sagen. Aber Unbreakable ist mein Lieblings-Shyamalan-Film und einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Das halte ich für ein absolutes Meisterwerk. Weswegen ich ja so geflasht war, dass Split nicht nur ein guter Film ist, sondern dass der zu Unbreakable gehört. Und dann kommt das Finale. Und das ist Glass. Und die Leute hassen es. Ich liebe Glass. Mhm. Ich bleib dabei, für mich ist trotzdem, ich sehe es ein wenig, ich liebe ja auch die Matrix-Sequels 2 und 3. Ne? Mhm. Matrix 1 steht aber auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Podest. So ähnlich sehe ich das hier. Mhm. Wir haben den originalen Unbreakable, der ist wirklich, der ist bei mir in der Hall of Fame. Da ist er wirklich hinter Plexiglas, den kannst du nicht mehr rausholen. Und Split und Glass sind bei mir aber ungefähr auf dem gleichen Level. Das ist eine Conclusio, die so weird und Shyamalan ist, aber mit den Aspekten von ihm, die ich mag, und ein paar Aspekten, wo ich sage, Shyamalan halt. Also, allen voran, ich finde, der Film sieht wundervoll aus. Ich finde, wie dieser Film erneut mit Farben spielt, das ist etwas, was er mal konnte mit Unbreakable und die bestimmten Räume und so weiter eintaucht in Charakterfarben. Das finde ich sehr stark.
Darf ich kurz was dazu sagen? Sorry. Ich finde, das die einzige Stärke von dem Film, die mir im Gedächtnis geblieben ist, die Farben und die Räume. Und ich muss aber, wenn du das sagst, ich denke da nur an eine Szene, an die du jetzt auch gerade denkst. Aber außerhalb davon fällt mir gar nichts ein.
Ah, doch, doch, doch. Also es gibt schon viele Momente, wie zum Beispiel, dass die Höhle von The Horde so in Gelb ein wenig eingetaucht ist. Dass bei Bruce Willis alles so ein dunkleres Grün hat. Also es sind schon so ein bisschen die, wie der hier mit Farben gespielt hat, finde ich ganz geil. Ich mag's, dass der genau damit anfängt, was wir dachten, dass das eigentlich die Konklusion des Films wäre. Und zwar James McAvoy trifft auf Bruce Willis und die hauen sich direkt am Anfang und danach ist es im Grunde genommen so, Shyamalan macht einer Flug übers Kuckucksnest ein bisschen und für mich funktioniert's. Das Einzige, womit ich Schwierigkeiten, was ich sehr interessant finde, erstens, der Film geht damit aus, dass Glass gewinnt und uns wird suggeriert, dass es etwas Gutes ist. Das ist ganz komisch, weil ist ja nicht der Bad Guy die ganze Zeit gewesen, also es ist irgendwie interessant, dass wir irgendwie auf seiner Seite sind und der Film uns sogar suggeriert, sei auf seiner Seite. Das finde ich interessant. Aber mein größtes Problem ist der Arc und alles rund um David Dunn. Aber im Nachhinein weiß ich ja auch, Bruce Willis war nicht mehr in der Lage dazu, so viel zu machen. Was ganz traurig ist, er verschwindet quasi im zweiten Akt. Und wie diese Figur ausgeschrieben wird, finde ich ein bisschen nicht dieser Figur gerecht. So, ich meine, er wird einfach eine Schmutzpfütze gedrückt. Und das ist David Dunn, Mann. Das ist so, als wenn ich jetzt Superman dabei zugucke, dass Henchman Nummer 4 von Lex Luthor den in eine Schmutzpfütze drückt. So. Aber ansonsten, schauspielerisch ist der Film krass. Also, allein für McAvoy lohnt sich das. Was der hier bringt, ist ja nochmal Split hoch 4. Und ich mag es, dass er erneut auch so ein Metakommentar auf die Comic-Craze-Verfilmungen hat und dass das ein cinematisches Universum ist und er uns das so anteasert, aber das dann auch direkt ad acta legt. Weil es ist eine Conclusio. Wir hatten eine Origin-Superhelden-Story, wir hatten eine Origin-Bad-Guy-Story und jetzt sind wir in einem cinematischen Universum und alle, die daran glauben, sind crazy. So. Also ich finde die Idee geil. So. Und ja, ich genieße den wirklich extrem.
Ich finde deinen Matrix-Vergleich ganz gut, weil bei mir ist ja auch Matrix 1 auf so einem hohen Podest, dass ich 2 und 3 nur in Szenen genießen kann. Ich finde sie szenenweise unfassbar ikonisch, aber als Gesamtprodukt nicht so gut als Film. Ich kann dem Film dann insgesamt gar nicht so viel abgewinnen. Ich mag ihn nur bis zu dieser bis zu diesem Schlüsselmoment, in dem alle drei da sitzen und der Raum auch in diese drei Farben aufgeteilt ist. Auch diese Szene mag ich noch. Und wie du sagst, ab der zweiten Hälfte spielt Bruce Willis fast keine Rolle mehr. Aus Gründen allerdings, für die der Film nichts kann. Dafür hat er wahrscheinlich noch das Beste rausgeholt, so in der Nachbetrachtung. Aber damals, auch bei dem Ende, fühlte ich mich schon richtig verarscht.
Ich glaube, das Problem ist, wir alle dachten, dass das jetzt ein Sequel ist zu Unbreakable. Weißt du? Mhm. Aber es ist eigentlich ein Sequel zu Split. Es ist viel mehr ein Sequel zu Split als ein Sequel zu Unbreakable.
Nur ich mag den Vergleich mehr, dass es was komplett anderes wieder ist.
Ja, das auch. Aber der Film hat ja eine Drei-Akt-Struktur und jeder Akt ist einer der Figuren gewidmet. Und das bedeutet, der erste Akt ist David Dunn. Mhm. Ganz klar. Der zweite ist The Horde und das ist der größte Akt des Films. Mhm. Ja, deswegen ist es ein Split-Sequel allein wegen der Screentime. Mhm. Ja. Und Glass, der Titelcharakter, kriegt eigentlich den letzten Akt.
Okay, ja.
Und das finde ich schon wieder interessant.
Ja, ich, wie gesagt, ich fällt bei mir unter das Beste draus gemacht haben. So ähnlich wie bei Mission Impossible 2. Ja, wenn du die ganzen, wenn du einen 3-Stunden Abenteuerfilm von John Woo hast, bei dem sich schon bei der 2-Stunden-Version alle bei den Sachen zwischen den Action-Szenen langweilen, dann macht das Beste draus. So ähnlich ist dann für mich auch Glass. Deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass die Filme back-to-back sind. Bei meiner Nummer 2 wirst du gar nicht mitgehen, oder?
Ich finde ja, ich habe zwei Filme von diesem Regisseur nicht gesehen. Mhm. Ja. Ansonsten habe ich alle gesehen und halte seine ganze Filmografie für scheiße. Ja. Aber einen Film, den ich gesehen habe, den finde ich nicht scheiße. Und den finde ich einfach nur gegen Ende hin ein bisschen doof. Aber sonst ist es mit Abstand sein bester Film. Um wen geht's?
Auch um einen Film und wir brechen jetzt langsam, weil es ja um unsere Top-Filme geht, sind wir jetzt über diese Grenze gerade gelaufen, dass die Kritik gar nicht so schlecht zu diesen Filmen ist, zu unseren letzten drei Filmen, zu meiner Nummer 2, zu deiner 1, zu meiner 1, ist die Kritik gar nicht schlecht. Aber trotzdem für meine Begriffe massiv underrated, die Filme, weil der noch viel besser ist, als es die Kritik glaubt, viel besser, als es das Publikum zum Teil glaubt. Es ist Looper von Rian Johnson. Quasi sein Terminator 2, sein Zeitreisefilm. Und für meinen Filmgeschmack, und da bin ich halt natürlich die komplett andere Richtung als du, ich liebe seine Filmografie, vor allem seit Brick, den hast du ja noch nicht gesehen. Das war ja einer der Filme, weißt du noch, bei den prägendsten Filmen unseres Lebens, einer der Filme, der mich dazu gebracht hat, Film zu studieren, warum ich jetzt hier mit dir sitze, das war Brick, weil er mit so wenigen Mitteln gemacht wurde. Und das ist auch so eine Stärke von Looper, finde ich, dass er mit sehr kleinen Dingen sehr viel über Zeitreisen erzählt. Auch als Metakommentar über Zeitreisen, weil er mit Plotholes auch spielt, die auch Terminator 2 und so weiter aufmacht, die er aber natürlich subversiv subvertet. einfach subversiv ist, weil er das ja auch so schön wegmoderiert mit, wir können jetzt hier sitzen, also das sagt ja dann Bruce Willis, wir können jetzt hier sitzen und den ganzen Tag hier Käsekästchen malen und so auf dem Blatt Papier und Diagramme, wie das mit Zeitreisen funktioniert, aber das ist ja Zeitverschwendung. Und so ähnlich ist es ja eigentlich bei Zeitreisen, bei Filmen. Ich meine, Endgame macht im Prinzip das dann auch, hat dann 10 Jahre später dasselbe gemacht, in der Form von Hulk. Und so ist eigentlich auch schon Looper. Ein Film über Zeitreisen, ein Film über Killer, die Leute aus der Zukunft töten. Die werden von der Zukunft in die Vergangenheit geschickt, tauchen vor den Killern auf und die Killer bringen die dann um, sie closen dann den Loop und müssen dann die Leiche entsorgen. Mit der einfachen Prämisse, in der Zukunft kann man niemanden mehr umbringen, ohne dass es rausgefunden wird von der Regierung. Deswegen bringt man sie in der Vergangenheit um. Was eine geile Prämisse erstmal ist. Also ich verstehe schon, warum du den Film auch bis zu einem gewissen Punkt magst. Der Punkt, wo du ihn nicht mehr magst, und das ist auch ein Punkt, an dem viele Leute aussteigen, ist, dass ab der Hälfte der Handlung fast alles nur noch auf einer Farm spielt. Und es gibt ja immer so diesen ganz gefährlichen Breakpoint bei Filmen, dass wenn eine Kinderrolle zu groß wird, je nachdem, wie gut sie gespielt ist, je nachdem, welche Rolle dieses Kind einnimmt, kann es sehr viele Leute vertreiben. So ging es mir jetzt nicht, was auch mit der Auflösung des Films zu tun hat. Deswegen fand ich das sehr passend bei dieser Kinderrolle. Aber ich verstehe, warum da viele Leute aussteigen und auch mit dem Ende. Ich find's sehr konsequent, weil ich lieb's ja, wenn Kreise oder Loops geschlossen werden in Filmen. Und das ist ein Film, der ist wie für mich gemacht. Ist für mich einer der besten Zeitreise-Action-Filme überhaupt. Also auf einer Stufe mit Terminator 2 in meinem Filmgeschmack.
Auf einer Stufe mit Terminator 2?
Terminator 2 hat für mich nur den Vorteil, dass er der seinerzeit größte Film ist, der je gemacht wurde. Davon ist Super ja weit entfernt. Und dass er natürlich unglaublich ikonisch ist. Also alles, was er nach sich gezogen hat, das macht Terminator 2 dem voraus. Auf einer emotionalen Ebene, auf einer cineastischen Ebene, auf einer persönlichen Filmgeschmack-Ebene, die niemand nachvollziehen können muss, besonders du nicht, ist Looper noch mehr meins.
Mehr als Time Cop mit Van Damme?
Sowieso. Time Cop mit Van Damme ist einer seiner besten Filme, weil er der einzige B-Movie ist, der sich nicht ganz wie ein B-Movie anfühlt.
Time Cop ist der Hammer.
Time Cop ist ganz gut. Also ich finde auch sehr nah an Looper, so wenn es um so Atmosphäre geht.
Ja.
Ne? Ja. Aber Looper ist für mich der überlegene Film. Ein Film, der mich da kommt ja auch der Rian Johnson Humor auch noch so ein bisschen dazu, der dir jetzt nicht so gefällt, der mir aber besser gefällt. Es gibt zum Beispiel diesen einen Moment, als ja Bruce Willis die Waffen an sich nimmt und alle über den Haufen ballert. In bester Bruce Willis-Manier. Und ich liebe es, dass dann die Kamera, während er da steht mit diesen zwei P90 Maschinenpistolen, er hat gerade alle über den Haufen geballert, weil es ist fucking Bruce Willis, John McClane. Die Kamera dreht sich dann, glaube ich, einmal im Kreis, so von ihm weg schwenkt sie, schwenkt an die andere Seite des Raums und da ist so ein Neon-Pfeil, so ein Neon-Schild. Und da steht, glaube ich, sogar hier lang. Und wie in einem Videospiel geht er dann da lang. Und ich mag das, dass der Film auch weiß an diesen Stellen, ab hier weißt du ja, wie das ist. Ab hier ist es wie ein Videospiel. Jetzt ballert er sich da durch bis zum Endboss. Genau das muss ich dir nicht mehr zeigen. Und dann geht er da raus. Und auch so die kleinen Ideen, die Mode der Zukunft, sowas wie Hör ja auch schon gemacht hat. Weißt du noch, Hör mit Scarlett Johansson hat ja vorhergesagt, dass in unserer Gegenwart der Mustache wieder modern ist, dass die Leute aussehen wie in den 80ern, so dieser Hipster-Style. Dieser Film macht auch so vage Voraussagen für die Zukunft. Also die er macht, finde ich so abstrus witzig. Zum Beispiel, dass große Revolver cool sind. Einfach Cowboy-Revolver, Leute benehmen sich wie Cowboys, aber der muss halt groß sein. So richtig, als würdest du was damit kompensieren. Und das wird nicht mal lustig angesprochen, sondern es ist ja gegeben. So, ich mag einfach, wie sehr er seine eigene Welt etablieren kann, und es ist gegeben. Und das Einzige, was mich da wirklich stört, ist schon die Prämisse. Übrigens, Telepathen gibt's auch noch, aber das spielt jetzt für den ganzen Teil eines Films gar keine Rolle, bis wir es am Ende doch noch mal brauchen. Das ist so das lazieste Storytelling, was ich in diesem Film noch finde.
Ja, das ist das, was mir den Film jedes Mal kaputt macht. Das ist das, was mir den Film kaputt macht. Der Film etabliert so krass seine Regeln und was er ist und was er sein soll und worum er gehen soll. Und dann, by the way, Telepathen gibt's auch.
Mir fällt gerade ein, ist natürlich nicht telepathisch, sondern telekinetisch.
Ja, telekinetisch, ja. Aber, und dann zum Schluss, das macht mir den Film kaputt, weil die ersten zwei Drittel konnte ich wirklich genießen, was ich über sehr wenige Rian Johnson-Filme sagen kann. Aber ja, danach hat er es halt Rian Johnson.
Ja, er hat halt auch coole Ideen. Also zum Beispiel, dass wenn du jemanden in der Zukunft was antust und es betrifft dann ihn in der Vergangenheit, zum Beispiel wenn jemand in der Zukunft dann die Gliedmaßen wegnimmst, dass das nach und nach auch bei der Person dann in der Vergangenheit passiert, die in die Vergangenheit geschickt wurde.
Yeah.
Und das ist halt eine so gruselige Szene. Also, und auch überhaupt die Verbindung, ich meine, haben wir gar nicht drüber geredet, wie gut Bruce Willis und Joseph Gordon-Levitt hier zusammenpassen.
Ich mag sein Make-up sogar, das haben ja viele kritisiert. Das mochte ich.
Ich auch, ich finde, der macht ihn extrem gut nach.
Ja.
Ja, also ja, ich stehe damit ein bisschen alleine da, es ist auch schwer anders zu verteidigen, außer mit meinem persönlichen Filmgeschmack. Also mit meinem Gefühl für Timing, meinem Gefühl für Worldbuilding, warum ich den Film so toll finde. Und damit trifft er mich einfach perfekt. Und deswegen ist es für mich einer. Also ich schaue eher den als Terminator 2, das will ich damit sagen. Und Terminator 2 habe ich aber schon oft genug in meinem Leben gesehen.
Das ist ja Blasphemie.
Ja, aber Terminator 2 habe ich ja 50 Mal in meinem Leben gesehen.
Den kann man nicht häufig genug sehen.
Looper gucke ich nicht oft genug. Das ist mein Grundgefühl bei Looper. Ich finde den so toll, dass ich den nicht oft genug schaue. Auch die Kamera. Weißt du, der eine Moment, in dem Joseph Gordon-Levitt von der Leiter fällt und die sich mit ihm dreht einmal um die eigene Achse. Solche Schrecksekunden. Das ist einfach genau meins. Das ist genau meins. Underrated as fuck. Aber jetzt kommen wir zu deinem, der auch genau meins ist, den ich aber nicht in der Liste habe, zu deiner Nummer 1.
Ja, meine Nummer 1, also das werde ich nie verstehen. Als damals die Kritiken zu diesem Film rauskamen, meinten alle, ja, nicht so gut wie Teil 1 und teilweise zu albern. Und ich verstehe es wirklich nicht. Also, ich würde es gerne verstehen, weil für mich ist es einer der besten MCU-Filme eventuell. Also,
ich dachte, es ist dein zweitbester.
Ja. Und es ist Guardians of the Galaxy Volume 2. Also, ich weiß noch, wie dieser Kinobesuch für mich war. Der war so unglaublich, weil wir waren schon da angekommen, wo das MCU hatte zwar noch immer diesen krassen Hoch, dieses krasse Hoch und jeder einzelne Film war ein Kassenschlager und ein Crowdpleaser, aber es ging ja in diese Richtung, dass fast alle Filme langsam anfingen, Crossover-Filme zu werden. Und es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört, weil ich fand ja dieser Crossover-Aspekt, der war für die Avengers-Filme vorbehalten. Und wenn alles ein Crossover ist, ist es ja überhaupt nichts Besonderes mehr. Deswegen überlege ich mir jetzt auch die ganze Zeit, alle sagen, oh, Avengers, der nächste Film, wer spielt da alles mit? Ich so, ja, das ist die einzige Frage, die sich Leute jetzt immer nur noch stellen. Wer spielt alles mit? Weil alles ist ein Crossover. Aber das ist doch, das ist, naja. Mhm. Und dann bin ich reingegangen zu Guardians of the Galaxy Volume 2 und fand ihn so viel besser als Teil 1. Also, erstens, ich hatte wirklich das Gefühl, einen eigenständigen Film zu sehen. Mhm. Ja. Also das Einzige, was man braucht, ist Guardians 1. Der hat nichts zu tun mit irgendwas sonst. Und das finde ich wundervoll. War er albern? Ja, gerade wenn es um Drax und Mantis ging. Aber er ist der albernste, aber auch einer der emotionalsten Filme der Guardians, also der ganzen MCU-Filme. Und ich finde, es ist ja die Stärke von James Gunn. Das ist etwas, was Taika Waititi nicht kann. Taika Waititi, der macht halt nur Blödsinn. Und denkt dann, ich denke generell, Joss Whedon und James Gunn werden häufig imitiert. Und das ist das, was Leute als Marvel-Humor ankotzt. Ja. Aber Joss Whedon und James Gunn, die schaffen es sowohl albern und cleveren Wortwitz reinzubringen, als auch echtes Drama. Mhm. Und dieser Film hat beides. Abgesehen davon, dafür, dass der genauso wie viele andere Marvel-Filme fast komplett von einem Bluescreen gedreht wurde, sind diese Welten so fucking unglaublich, so wunderschön. Wenn sie da ankommen auf Ego's Planet und dann auch irgendwie My Sweet Love spielt, ich so, oh, den Soundtrack habe ich hoch und runter gehört, also die ganze Zeit. Nebula war eine Figur, die mir im ersten Teil nicht mehr am Arsch vorbeigehen konnte. Da wurde halt gesagt, das ist Gamoras Schwester und sie ist böse. Nee, hier hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, die haben wirklich so eine Schwester-Dynamik und da sind auch gebrochene Herzen im Spiel zwischen den beiden und dass deren Bund kaputt gegangen ist. Ich so, okay, jetzt interessiert mich Nebula. Wer war die in Teil 1? Hat sie einmal kurz den T-1000 nachgemacht und das war's. So, dann, dass auf Peter Quills Suche nach Familie weiterhin eingegangen wird, obwohl er bereits eine vor sich hat. Das finde ich schön. Kurt Russell war ein saucharismatischer Bad Guy. Auch Rocket, das der Film, der ein bisschen erklärt, warum ist der eigentlich immer so eine kleine Mistbade? So, weil er jeden wegschubst. Das wurde ja dann nochmal richtig gezeigt in Teil 3, der für mich halt auf dem emotionalen Level das Nonplusultra des MCUs ist. Und in diesem Film stirbt ein Side-Character, den es nur ein Teil davor gab in Guardians 1, sonst keine Auftritte. Und ich war Rotz und Wasser, viel mehr als Tony Stark von uns gegangen ist. Das muss man schaffen. Ich habe auch das Gefühl, dass am Ende von diesem Film, wenn wir da diese Sequenz haben, wo die Ravagers kommen und dann auch noch Father and Son spielt, was halt eine Thematik ist, weil Väter sind hier sowieso ein Problem, Vater von Rocket, Drax war Vater, Nebula und Gamoras Vater ist Thanos, Peter und dann hat Peter den kleinen Groot und kann jetzt ein besserer Vater sein, weißt du? Wenn wir all das haben, sind die keine Crew mehr, sind die eine Familie. Und es ist richtig schön. Also ich liebe den und der hat der, übrigens kein anderer Marvel-Film hat so viele Post-Credits. Er hat einfach mal 5 oder so. Und alle sind Bagger. Das Einzige ist, ich hätte mir gewünscht, dass diese Post-Credit-Scene rund um Stallone und seine Ravager-Kollegen, dass das auch noch ein bisschen zurückkommen würde. Mehr als in Guardians 3, aber so richtig. Weil die meinten, ready to steal some shit? Und ich so, ja, Mann, ich bin ready. Let's go. So. Aber ansonsten, der Film ist saukreativ, was denn einfällt. Ich meine, Peter verwandelt sich in Pac-Man. Ich habe nichts als Liebe übrig für diesen Film. Das ist so ein richtiger, toller Abenteuer-Science-Fiction-Film, der mich auch kurz rausentführt hat aus dem MCU und wieder in die Guardians-Welt. Und so ähnlich war das auch mit Guardians 3. So, ich gucke jetzt einen Guardians-Film. Ich gucke nicht MCU-Film Nummer 5, ich gucke Guardians. Ja.
Und es ist der meiner Meinung nach beste MCU-Film sogar. Ich glaube, bei dir ist der dritte noch eins drüber, ne?
Der dritte ist noch ein kleinen Tick drüber, weil der hat halt alle emotionalen Level bei mir gedrückt und der kam halt auch im richtigen Zeitalter für mich, weil Guardians 2, wir wussten nicht, wie gut wir es hatten, weißt du? Weil selbst die schwachen MCU-Filme waren alle unterhaltsam, ja? Und jetzt haben wir fast nur Scheiße. Und dann kommt Guardians 3 raus und James Gunn wurde zurückgeholt und ich so, ich habe Angst, bitte. Und ich gehe rein und direkt habe ich gemerkt, okay, nein, das ist wirklich, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das ist die Qualität, die ich sehen will in so einem Film. Und mir war nach den ersten 5 Minuten war meine ganze Sorge, dass der irgendwie doch nicht landen würde, war weg.
Das Mindblowing-Erlebnis hatte ich halt mit dem ersten. Also ich glaube, so ein Erlebnis werde ich nie wieder haben bei einem Film im Kino in den nächsten 20 Jahren. Für mich war das wirklich Mindblowing. Unabhängig von den Trailern, ja, die Trailer können ja viel versprechen, Musik und so weiter, dass der Film nicht nur dieses Feeling hat, sondern mich emotional so erreicht, dass ich am Ende am liebsten auch in ein Raumschiff mit eingestiegen wäre und wegfliege, hatte ich seit Star Wars nicht mehr. Seit ich als Kind Star Wars gesehen habe. Und da halt noch auf dem Fernseher. Und das dann im Kino zu erleben, war ein Euphoriegefühl, wie ich es bis dahin noch nie hatte im Kino. Bei Guardians 1. That being said, finde ich aber der zweite ist wirklich der viel besser gemachte Film. Und vor allem finde ich es sehr, sehr schwierig, ein gutes Sequel zu machen. Ein Thema für ein Sequel zu finden.
Auf jeden Fall, Guardians of the Galaxy gibt ja auch komplett recht. Also es ist für mich halt auch eine Mood-Trilogie. In welcher Verfassung bin ich gerade? Welchen will ich lieber gucken? Ich mag es halt auch, dass die drei Filme so anders sind. Ich mag es, dass alle drei Filme anders sind und gleichzeitig aus einem Guss sind. Also für mich ist es nach Ewigkeiten mal wieder eine anständige Trilogie, wo alle drei Teile für sich funktionieren und trotzdem aus einem Guss sind und eine Kontinuität haben. Sowas haben wir einfach so gut wie gar nicht mehr.
Ist aber auch schwer. Also es gibt, man muss dazu sagen, es versuchen halt viele Filme. Versuchen ja viele, aber sie schaffen es halt natürlich nicht.
Die einzige wirklich moderne Trilogie, die mir da jetzt in den Kopf schießt, die genauso ist, dass jeder einzelne Film für sich geil ist und sie aber auch aus einem Guss sind und eine Geschichte erzählen, die sie weiterentwickeln, ist die Caesar Planet der Affen Trilogie.
Ja, in der Trilogie wohlgemerkt. Ich habe den vierten immer noch nicht gesehen.
Ja, der vierte ist halt, ich mag den, aber man merkt, das ist nicht Rupert Wyatt und nicht Matt Reeves, das merkt man. Und die neue Affenfigur ist nicht so, ist schon bei Design nicht so interessant wie Caesar. Es ist aber ganz, also es ist definitiv kein schlechter Film. Es ist ein sehr anständiger Film sogar. Aber im Gegensatz zu den anderen, da sind die ersten zwei Drittel stark und das Ende, der endet ein bisschen auf einer Joa-Note. Ja,
aber du hast schon recht. Es macht ja diese Art, wie gut als das Fortsetzung reinpasst, macht halt Guardians of the Galaxy Volume 2 so stark. Und ich würde sogar so weit gehen, bei den besten Sequels aller Zeiten, Aliens, Terminator 2, Empire Strikes Back, gehört für Dark mich Guardians of, Guardians of the Galaxy Volume 2, ist für mich auf einer Stufe mit all diesen Filmen.
Ist für mich eine der besten
Fortsetzungen ever.
Gehe ich mit. Weil er fühlt sich halt auch noch wesentlich mehr James Gunn an als Guardians 1.
Und dafür ist halt underrated, ne? Weil der erste ist beliebter und du kannst den zweiten noch so gut bewerten. Ich finde, er kriegt nicht genug Credits dafür, wie gut er ist.
Ja, ich finde halt, sowohl Guardians 2 als auch Guardians 3 sind viel mehr James Gunn als Guardians 1.
Ja.
Also, finde ich wirklich. Guardians 2 zeigt seine richtig dysfunktionale Family, wie er sie so gerne erzählt. Und Guardians 3 zeigt ein bisschen seine düstere Seite, seine dramatische Seite, seine gebrochene Herzenseite und auch seine Troma-Anfänger ein wenig, die er auch schon wieder gezeigt hat in The Suicide Squad. Ja.
Ja. Er wird viel anarchischer, wenn man es so sagen will.
Ja, voll.
Gut. Kommen wir zu meiner Eins. Auch underrated, aber gute Reviews. Eigentlich gute Reviews, auch viele Fans. Aber ich weiß noch, wie ich neulich in einem Herr-der-Ringe-Screening Kino saß. Also da haben sie mal wieder Herr der Ringe gezeigt. Und das war jetzt irgendwann vor Weihnachten, glaube ich. Und ich saß mit vielen Freunden. Wir hatten uns wirklich verabredet, dann jede Woche dahin zu gehen. Weißt du noch, das Astor, wo wir zusammen dieses Screening hatten von, was war das nochmal?
Deadpool Wolverine. Weißt du, dass wir ein ganz tolles Poster geschenkt bekommen haben?
Ja, klar. Das habe ich ja hier.
So toll.
Ja, ist es auch. Und du hast es irgendwo aufgehangen?
Ja, und bei mir.
Tatsächlich, cool. Ja. Ja, auf jeden Fall waren wir dort und es ist das Premium-Kino in München und da haben wir zusammen das geschaut und da habe ich aber auch Herr der Ringe geschaut letztes Jahr nochmal und ich saß noch da und stimmt, ich habe davon geschwärmt, dass ich gerade die 4K UHD von Stardust, von der Sternwanderer zu Hause habe und auch verlose auf Instagram. Und dann haben natürlich andere Leute gefragt, was ist das für ein Film, wie ist Stardust? Und ich habe halt gemeint, ganz ehrlich, wenn Herr der Ringe nicht wäre, ich sitze gerade mit euch und gucke Herr der Ringe. Und Herr der Ringe ist halt, ne, wir hatten ja auch mal einen Podcast drüber, 12 von 10 wahrscheinlich. So, da geht nichts drüber. Wenn das nicht wäre, wäre das wahrscheinlich mein Lieblings-Fantasy-Film of all time.
Und, krass. Und ich habe ihn noch nie gesehen.
Du hast ihn noch nie gesehen.
Das ist der einzige, warte mal, ich gehe mal, ja, ist der einzige auf deiner Liste, den ich nicht gesehen habe.
Du hast auch sehr überrascht geguckt, weil du wirklich so gar nichts von dem wusstest.
Ich habe den Namen mal gehört, aber
ja, aber ich kann dir ja so jetzt ein bisschen pitchmäßig verkaufen, warum der so cool ist. Also zuallererst, das muss man jetzt vorausschicken, der ist halt, die Idee basiert auf einem Buch, glaube ich, von Neil Gaiman. Mhm. Und Neil Gaiman, da müssen wir, das könnt ihr selber googeln. Ja, aber was ich sagen will, ist, Neil Gaiman ist ja jetzt gerade sehr umstritten.
Wirklich?
Als Privat hast du nicht mitgekriegt?
Gar nichts.
Das ist, deswegen wird Good Omens, ist Good Omens gecancelt worden. Neil Gaiman ist jetzt Persona non grata. Ich habe aber den ursprünglichen Artikel, auf den alles zurückgeht, habe ich gar nicht gelesen, sondern nur Artikel über den Artikel. Deswegen fühle ich mich nicht voll informiert. Unabhängig davon, ich bin prinzipiell jemand, der Kunst und Künstler voneinander trennen kann. Deswegen ist das jetzt nicht mein Thema hier. Ich kann nur sagen, ich mag halt seine Werke. Also ich liebe Stardust, habe ich ja schon gesagt, und ich liebe zum Beispiel Coraline.
Oh ja.
Den Stop-Motion-Animationsfilm.
Sehr schön. Das ist auch ein Leica-Film, oder?
Ja, das ist so wahrscheinlich einer der 10 besten Animationsfilme aller Zeiten für mich. Und das liegt halt natürlich auch an der Story von Neil Gaiman, weil er sich halt fantastische Geschichten ausgedacht hat. Und was mit ihm sonst ist, das könnt ihr für euch selbst verhandeln, ob ihr dann noch diese Filme sehen wollt oder nicht. Ich, wie gesagt, Kunst und Künstler ist für mich zwei verschiedene Dinge. Und ich kann jetzt der Sternwanderer für das bewerten, was er ist. Und der Sternwanderer fängt sehr schön ein, was Märchen eigentlich bedeutet haben für mich, als man sie mir als Kind noch vorgelesen hat. Also gerade mein Vater, ich erinnere mich noch sehr bildlich daran. Ich habe es wirklich vor Augen, wie ich im Bett liege und mein Vater an meinem Schreibtisch sitzt und ein Märchen vorliest. Und er hat so eine ganz eigene Art zu sprechen, wenn er was vorliest. So ähnlich wie wenn er singt, dann klingt er auch komplett anders. Und das ist für mich immer so ein großer Bruch zwischen dem brummigen Typen, den ich eigentlich kenne, der mein Vater ist, und die Person, die an mir ein Märchen vorliest. Und gerade diese alten Märchen, gerade diese Grimm-Märchen, sind ja auch unglaublich brutal und gleichzeitig pädagogisch gemeint. Und auch das fließt so in der Sternwanderer ein. Und diese Magie transportiert einfach der Film für mich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Magie alter Märchen, aber kombiniert mit sehr modernem Filmmaking. Und das liegt daran, weil Matthew Vaughn Regie geführt hat. Und Matthew Vaughn war lange Zeit einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ich würde aber behaupten, in den letzten Jahren hat er nur noch Mist gemacht. So gefühlt seit Kingsman 2
kam kein guter Film mehr
von ihm. Ich finde, der ist gerade noch okay. Aber wirklich ein richtig guter Film, so wie damals, gibt es einfach nicht mehr von ihm. Ich mag all seine anderen Filme. Ich liebe Kick-Ass. Ich vergöttere Layer Cake.
Den mag ich auch.
Layer Cake sogar sein Premierenfilm war. X-Men First Class. Hier natürlich der erste Kingsman und ja, hier eben der Sternwanderer. Der Sternwanderer war, glaube ich, sein zweiter Film. Ich glaube, der kam nach Layer Cake. Layer Cake muss seine Premiere gewesen sein. Und als Produzent hat er ja mit Guy Ritchie, mit seinem besten Buddy, haben die ja Sachen gemacht wie Snatch und Bube, Dame, König, Gras. Und daher merkst du, wo er eigentlich herkommt. So, und dann macht er aber diesen Fantasy-Film. So ganz weit weg von seinen Gangsterfilmen davor. Also das, was Michael Ritchie gemacht hat, plus Layer Cake. Das ist ja alles Gangster-Drama London. Und jetzt hast du hier so ein Märchending, das in einem mittelalterlichen England spielt. Nicht mittelalterlich, das ist schon falsch. Es ist, glaube ich, das Zeitalter der Aufklärung. Und dann springt ein junger Mann, den du kennst, Charlie Cox, der heutige
Mad Murdock. Ich habe gestern extra noch mal gegoogelt, weil du mir das gesagt hast. Ja. Das ist Charlie Cox?
Ja, das ist der junge Charlie Cox und die junge Claire Danes.
Mm.
Er springt über die Mauer und will einen Stern, der gerade, eine Sternschnuppe, die gerade abgestürzt ist, seiner Liebsten bringen, weil er es versprochen hat.
Oh.
Und diese Sternschnuppe stellt sich aber heraus als Claire Danes, also personifiziert durch ein menschliches Wesen. Mhm. Und hinter dieser Sternschnuppe, hinter dem Stern, sind halt auch die Prinzen und hinterher. Die Prinzen eines Königs, der noch gespielt von, na, wie heißt er denn noch mal? Einer seiner letzten Rollen, bevor er gestorben ist. Der von Lawrence von Arabien, der Peter O'Toole. Mhm. Peter O'Toole ist ein sterbender König in einem märchenhaften großen Turm. Und er hat sehr viele Söhne. Und er ist so faul bei den Söhnen, er hat ihnen sogar nur Nummern gegeben. Also halt lateinisch, Septimus, Primus und so weiter, also komplett durchgezählt. Und es ist Tradition in diesem Königshaus, und das hat er auch schon gemacht als König, wenn du der nächste König sein willst, und er liegt ja in seinem Sterbebett, wenn du der nächste König sein willst, musst du all deine Brüder umbringen, bis nur noch einer übrig bleibt. Die bringen sich gegenseitig um. Ha?
Das ist ja ein netter König.
Ja, einer von diesen Brüdern ist übrigens Mark Strong. Ach, krass. Einer seiner ersten Rollen, den ich ihn gesehen habe. Und also der ganze Cast müsste dich eigentlich umhauen. Oh, der Sprecher ist sogar Ian McKellen, das wusste ich gar nicht. Das ist ja total Sinn, jetzt wo ich es hier gerade sehe. In einer Nebenrolle ist übrigens zu sehen Ricky Gervais.
Okay.
Als jemand, der nicht aufhören kann zu reden.
Passt.
Ironischerweise. Einer der besten Bösewichte in Fantasy-Welten für mich, Michelle Pfeiffer.
Ja, stimmt, die war auf dem Poster.
Sie ist eine Hexe. Und sie und ihre Hexenschwestern brauchen den Stern, um wieder jünger zu sein. Und der Film spielt damit, dass sie eigentlich sehr alt ist, dann einen letzten Rest Stern zu sich nimmt und dann auf einmal wieder jung ist. Aber jedes Mal, wenn sie Magie einsetzt, wird sie wieder ein bisschen älter.
Mm.
Und das stört sie natürlich. Und du hast all diese verschiedenen Erzählebenen, all diese Handlungsstränge, die ineinander laufen und ja, zu diesem riesigen Märchen führen. Und dieses Märchen, jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, wenn die letzten Minuten dieses Films kommen, ich heule. Jedes Mal. Ich kann nicht anders. Es ist so pathetisch, romantisch am Ende. Aber trotzdem ringt es mir immer eine Träne ab.
Oh.
So, und wer kann das schon? Im Fantasy-Genre können das meiner Erfahrung nach bei mir nur Herr der Ringe und der Sternwanderer.
Krass.
Da werde ich jedes Mal gucken. Emotional.
Weißt du, wo der streamt?
Hat mal auf Prime zuletzt gestreamt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und wie gesagt, jetzt gibt's den sogar in 4K. Also wenn du den 4K streamen kannst, natürlich merkst du dann den Effekten teilweise an. Die waren 2007 fantastisch, die waren state of the art. Heute sind sie es nicht mehr ganz, das siehst du dann schon. Aber das ist so verzeihlich bei so einem Märchenfilm.
Finde ich auch gar nicht schlimm. Also ich finde, nachträglich sich über Effekte zu beschweren, finde ich eh ein bisschen komisch. Weil ich habe ja jetzt Firefly Rewatch gehabt und auch Serenity. Und ja, die Effekte sind halt genau das, was sie sind für das damalige Fernsehen. Aber dafür sind die Drehbücher besser als 80% von dem Scheiß, den wir heute haben. So.
Es ist auf jeden Fall ein sehr romantisierter Film auch, ne? Also wirklich, er spielt mit diesen Märchendynamiken, die wir kennen. So die Prinzessin, der Prinz, wobei er ja tatsächlich ja in dem Fall ja gar kein Prinz ist. Robert De Niro auch noch eine sehr schöne.
Stimmt, der war auf dem Poster. Deswegen, ich wusste, dass da zwei ganz bekannte Gesichter, Michelle Pfeiffer und Robert De Niro, stimmen.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist er Dark sogar
Enemy.
Seine Figur ist sogar keine Erfindung von Neil Gaiman, sondern von Matthew Vaughn. Die heißt Captain Shakespeare. Und er ist deswegen Captain Shakespeare. Weil er
immer Shakespeare zitiert.
In der Märchenwelt gibt's ja gar keinen Shakespeare, aber er war schon mal über der Mauer und hat Shakespeare gesehen. Und hat sich so sehr verliebt in die Arbeit von Shakespeare, dass es sich jetzt in der Märchenwelt Captain Shakespeare nennt.
Das ist ja witzig.
Und er hat halt ein Flugschiff. Und ich habe eine Riesenschwäche für fliegende Schiffe. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Deswegen mag ich auch den Musketierfilm von Paul W.S. Anderson.
Fliegende Schiffe, den habe ich nie gesehen.
Also Tarantino sagt ja, einer der besten Filme des Jahres damals.
Wer?
Tarantino hat das gesagt, über drei Musketiere.
Aber ich weiß, woher deine Liebe von fliegenden Schiffen kommt.
Woher?
Super Mario, ganz klar.
Nee, ich glaube, es waren Fantasy-Rollenspiele auf dem Dreamcast.
Okay.
Also, ich habe eins gespielt auf dem Sega Dreamcast, das hieß Skies of Arcadia.
Okay.
Und das fand ich relativ cool. Das war mein Final Fantasy, bevor ich Final Fantasy gespielt habe. Und ich glaube deswegen. Und in Final Fantasy gibt es natürlich auch viele Flugschiffe. Nee, ich habe da eine große Schwäche für. Und ich sehe auch gerade, selbst in den Nebenrollen, ein gewisser Henry Cavill. Krass. Nathaniel Parker hast du garantiert schon gesehen, auch wenn der Name vielleicht jetzt gerade nichts sagt. Ben Barnes könnte man kennen. Weißt du noch, auf der CCXP sind wir ihm begegnet. Ja. Ist ja auch so ein kleiner Kultschauspieler. Jason Fleming, natürlich, ja, aus den Guy Ritchie-Filmen. Bis in die kleinsten Nebenrollen ist der Film fantastisch besetzt. Und wie gesagt, er funktioniert als Allegorie auf Märchen und als Allegorie auf die echte Welt, auf die Wissenschaft vielleicht sogar. Ich finde, auf so vielen Ebenen finde ich den toll und deswegen auch massiv underrated, weil du guckst den und denkst, oh, ist doch ein netter Märchenfilm, so, ne? Aber ich finde auch gerade im Subtext, gerade wie er sich präsentiert, wie er inszeniert ist, wie toll er besetzt ist, wie sehr er mich emotional erreicht, ist das für mich nach Herr der Ringe der beste Fantasyfilm aller Zeiten.
Würdest du sagen, er ist besser als Barbie?
Ist das ein Fantasyfilm für dich?
Ja, spielt ja auch in der Barbie-Welt. Also gibt's auch da gibt's ja auch Fantasy-Welt und echte Welt.
Ich habe mir vorgenommen, diesen Barbie-Film nicht weiter zu kommentieren. Das hat mir jetzt
genau das war, das wollte ich von dir erreichen.
Ich habe gar keine Lust mehr darauf. Naja, Sternwanderer.
Ja, damit sind wir durch mit unseren Most Underrated Movies aller Zeiten. Ja, ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, was ihr so richtig unterbewertet findet und ob ihr wollt, dass wir mehr derartige Podcasts machen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil da kann man echt noch einiges besprechen. Findest du nicht, Marco?
Man könnte auch über die Overrated-Filme reden.
Ja, das haben wir auch vor. Ansonsten, es gibt unser erstes Merch. Marco, Eve und da war noch einer.
Und ich weiß nicht mehr, wie hieß Helmut?
Helmut auch dabei. So.
Hast du ein Schlusswort?
Deiner Filme. Schlusswort. Ich geh mal kurz alle. Nee. Oh, weißt du was? Am Ende von Glass zeigen wir denen eine Welt, von der sie dachten, dass sie nicht existiert hat. Und das machen wir auch gerade, indem wir die nochmal an Filme erinnern, die sie eventuell nochmal gucken sollen.